Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 19 von Behind the Story. Mein Name ist Wolfgang Jung und ich bin immer noch der Host in dieser Sendung. Ja, ich hoffe, du bist ein Stammhörer, dann weißt du es schon. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, bei Behind the Story möchte ich mit faszinierenden Menschen über ihre Vita reden. Das Ganze mache ich so ein bisschen entlang der Heldenreise nach Joseph Campbell, wo wir so ein bisschen sozusagen das Leben dieser Menschen beleuchten und mal nachschauen, welche Höhen gab's, welche Tiefen gab's und wo war vielleicht eine Weggabelung, die man genommen hat, aus welchem Grund und mit welcher Methode. Und Ziel dieses Podcasts ist es, dass du da draußen aus dieser Geschichte meines Gastes ein bisschen was lernst und vielleicht bei der nächsten Entscheidung drüber nachdenkst, ob du eventuell davon was übernehmen kannst. Wenn du zufrieden bist mit dem Podcast oder Kritik hast oder eine Idee hast oder selbst gerne mal Gast sein möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Du findest mich überall digital. Jetzt zu meinem Gast heute. Ich freue mich wirklich mega. Und ihr Lieben, die den Podcast dauerhaft hören, denn ich weiß ja zum Glück, toi 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 und danke an euch, ich habe viele Stammhörer. Ich hatte noch nie so viele Zettel vor mir liegen wie jetzt im Moment, weil die Vita dieses Menschen unfassbar ist, der jetzt hier vor mir sitzt. Und ich hatte auch noch nie so viele ambivalente Fragekonstrukte im Kopf. Schauen wir also mal, wie ich das hinbekomme. Außerdem, bevor ich ihn euch vorstelle, hat er mir auch schon gesagt, er hat sehr viele Fragen an mich. Also eine kleine Moderationschallenge für mich, um mal rauszufinden, wie gut ich mit einem absoluten Medienprofi auf der anderen Seite die Gesprächsführung behalte. Ja, jetzt löse ich aber mal auf. Vor mir sitzt, und ich sehe ihn schon, der liebe Bane Katic. Bane ist Speaker, Coach und Gründer der Speaker Academy. Er bringt Menschen auf die Bühne, er macht sie sichtbar, er macht sie sicher und er macht sie souverän. Und das kann ich aus vollster Überzeugung sagen, weil ich ihn selbst schon genießen durfte, seine Dienstleistung, und weil ich auch viele Menschen kenne, die bei ihm waren und sagen, Bane ist so ein unfassbar guter Lehrer und er bringt so unfassbar viel Mehrwert, auch wenn das Wort ein bisschen stark strapaziert ist zurzeit, aber es ist tatsächlich so. Er ist ausgebildeter Schauspieler und ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast so viel über ihn gelernt wie noch nie über irgendeinen meiner Gäste vorher. Ich wusste nicht, dass er bei ProSieben schon eine TV-Karriere gestartet hat oder gestartet ist, bei Sat.1 war, dass er den großen Warncheck moderiert hat. Ich wusste nicht, dass er ausgebildeter Schauspieler ist. Ich wusste auch nicht, dass er ein unfassbar gutes E-Book geschrieben hat, was er einfach so auf der Website stehen hat. Das heißt nämlich Wandlung durch Loslassen. Auch das habe ich gelesen. Und vor allen Dingen wusste ich nicht, und das war natürlich die beeindruckendste Zahl, dass er vor 180 Millionen Menschen live moderiert hat. Das könnt ihr euch auch anschauen. Er war nämlich beim ESC 2008 der Green Room Moderator. Unter anderem hat dann in der Folge auch verschiedene Pressekonferenzen moderiert im Rahmen des ESC und so weiter und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, ich könnte noch eine Stunde aufzählen, mache ich aber nicht, denn er sitzt ja schon hier. Und wenn ich schon so einen Gast habe, dann sage ich jetzt an der Stelle erstmal herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, mein lieber Bane Katic.
Wow, vielen, vielen Dank. Das ging ja alles runter wie Öl. Vielen Dank. Ich hoffe, ich werde diesen ganzen Lobes oder diesen ganzen Dingen auch gerecht heute in diesem Podcast. Danke, dass du mich eingeladen hast, lieber Wolfgang. Sehr schön zu hören das. Danke.
Ja, sehr gerne. Wir kennen uns ja persönlich auch seit einer gewissen Zeit. Ich sag mal, wir hatten schon diverse Tequila-Momente zusammen, ohne da näher drauf eingehen zu wollen. Ja, und so habe ich dich kennengelernt.
Ich möchte ja wirklich darauf eingehen, weil das ist wirklich meine erste Erinnerung an dich. Und für alle, die jetzt zuschauen und zuhören, ich werde das kurz erzählen. Es war eine Konferenz in Mainz, ich glaube die OMT-Konferenz. Und ich stand da mit einem sehr guten Bekannten und auch Kunden. Und wir wollten an diesem Abend Tequila trinken und keiner von uns hatte weder Bargeld noch Karten dabei und es stand Wolfgang in der Nähe und ich kann mich erinnern, dass wir gesagt haben, Wolfgang oder wir wussten nicht seinen Namen, er sagt einfach, hast du zufällig Geld dabei? Und er sagte, ich habe kein Geld, aber ich habe diesen Ring hier und du hattest einen Payment-Ring oder so einen Ring und dann hast du, glaube ich, den halben oder den ganzen Abend einfach die ganzen Drinks mit deinem Ring ohne zu wissen, ob du uns wieder siehst, ob du das Geld wieder kriegst, gar nichts. Du hast einfach diesen Moment mitgenossen. Das fand ich irgendwie so großzügig und auch so toll. Deswegen, das war meine wirklich erste Erinnerung an dich. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass du mir so ein großzügiger, vor allem, du hast darauf vertraut, dass das alles okay ist. Fand ich super.
Ja, war ja auch okay. Ich erzähle ja in meinen Vorträgen immer, dass ich die Momente und die Menschen sollen das Leben und die Momente fühlen. Und in dem Moment hat sich das alles sehr, sehr gut und entspannt und sehr schön angefühlt. Und so war ja auch der Abend bis in den frühen Morgen. Ja, Hashtag OMT-Liebe. Grüße an Mario Jung. Ja, mein lieber Barne, danke dafür, dass du das nochmal reflektiert hast. Ich beginne ja meinen Podcast immer so und orientiere mich so ein bisschen an der Heldenreise, dieses klassische Storytelling-Muster, weil der Podcast ja auch heißt Storytelling für die Ohren. Und deswegen würde ich einfach dich einladen, mit mir gemeinsam so ein bisschen durch dein Leben zu schippern. Ich glaube, es wird zwei, drei Stationen geben, an denen wir noch mal ein bisschen mehr hängen bleiben. Aber das schauen wir einfach mal. Ich habe natürlich wie immer in der Vorbereitung die KI gefragt, was ist Barne Karthitsch für ein Mensch? Und weißt du, was als erster Satz kam? Und das ist jetzt schon gleich ein bisschen rough. Also insofern, Achtung, einmal kurz Luft holen, weil ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich bin sehr gespannt, ob es stimmt. Die KI hat gesagt, als Kind hatte Barne Karthitsch selbst Angst vor Menschen zu sprechen. Eine Erfahrung, die ihn heute umso empathischer macht und die ihn im Umgang mit seinen Klienten einzigartig macht. Das hat mir die KI gesagt.
Weißt du was? Ich kriege gerade Gänsehaut, aber das ist richtig.
Okay, magst du dazu ein bisschen
Also,
was erzählen? Vielleicht noch
kurz
kurz zum
davor.
Kontext. Erzähl gerne, wo du geboren wurdest und vielleicht so die ersten paar Jahre bis zur
Genau,
Einschulung so
also ich hole ein
ungefähr.
bisschen aus, weil all das oder meine Kindheit war sehr prägend für mich und auch für das, was ich heute tue. Ich bin in Berlin geboren. Ich bin Kind von zwei Arbeitern. Und ich war tatsächlich schüchtern. Mein Vater, der jetzt vor kurzem gestorben ist, der war damals in meiner Kindheit nicht immer sehr nett zu mir, um das so mal sehr, sehr vereinfacht darzustellen. Und ich war wirklich sehr schüchtern. Ich kann mich erinnern, ich hatte Geburtstag und ich wollte nicht feiern, weil ich nicht wollte, dass Kinder kommen. Und er hat mich dann dazu gezwungen. Und ich kann mich erinnern, also dass wir feiern mussten, dass ich mich hinter der Tür versteckt habe, als die ersten Gäste kamen. Und durch dieses auch angespannte Verhältnis zu ihm, weil ich immer irgendwie Angst hatte, jetzt irgendwie Ärger zu kriegen, glaube ich, hat sich irgendwas in mir entwickelt, Menschen besser zu lesen, weil ich immer sehen musste, ist da gerade Gefahr? Und meine Antennen wurden dadurch, das haben wir dann später herausgefunden, sehr geschärft, um Menschen wirklich nachzufühlen, um zu sehen, was ist da gerade? Ist da gerade eine Angst? Ist da gerade Wut? Ist da gerade, was ist da gerade? Und das ist auch, was ich heute mache. Ich versuche, die Menschen zu lesen, weil die Werkzeuge, die man braucht, um besser zu reden und dies und das, das kann man auch theoretisch alles bei YouTube finden. Aber wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der es schafft, so das, was dich behindert, was dir im Weg steht, aus dem Weg zu räumen, damit du am Ende wirklich mit deinem ganzen Wirken und Sein einfach glänzen kannst, das ist, glaube ich, die Magie, die da passiert. Und zurück
Mega.
zu meiner Kindheit. Meine Mutter hat sich dann von meinem Vater getrennt und hat sich in einen Bus gesetzt. Und dieser Bus fuhr Richtung Stuttgart, Berlin, Stuttgart. Wir Kinder, also ich und meine Geschwister, waren damals in Serbien. Da sind unsere Wurzeln her. Wir waren in Serbien im Urlaub und da hat sie den Mut gefasst, zum 10. Mal ihn zu verlassen. Und sie ist im Bus eingeschlafen und wacht auf. Und guckt raus und sieht eine Stadt und steigt aus und diese Stadt war München. Sie ist also, hat den Halt Stuttgart verpasst und ist in München aufgewacht. Und damals, es waren die 80er oder 90er, ja, es waren glaube ich die 80er, ja, Ende 80er, Anfang 90er, fuhr eben nicht permanent jede Stunde ein Bus nach Stuttgart und da musste sie in München übernachten. Also blieb sie eine Nacht und während der Zeit zwischen dem Morgen und der Abfahrt nach Stuttgart wieder mit dem Bus, hat sie in der Stadt, da gab es noch so ein Schild, irgendwie Mitarbeiter gesucht, ist sie rein, wollte sich mal erkundigen und hat dann sofort einen Job und ein Zimmer bekommen. Und so ist es entstanden, dass wir in München geblieben sind, statt in Stuttgart. Und jetzt überleg mal, in München ist eine ganz andere Industrie. In München sitzt ProSieben, Sat.1, es ist ein bisschen Medienstadt und so weiter. In Stuttgart sitzt eher Mercedes, Porsche, ich weiß nicht, andere Industrie. Ich hätte einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen, wenn wir in Stuttgart gewesen wären. Und es gibt in irgendeinem deiner Kataloge eine Frage, was war so eine Entscheidung oder so. Ich glaube, es geht gar nicht im Leben um die großen Entscheidungen, die wir treffen, sondern es sind so teilweise die kleinen Dinge, die den Unterschied machen, versus dass du irgendwie in dieser statt in dieser Richtung endest. Und manchmal haben wir auch, so denken wir, gar keinen Einfluss darauf. Manchmal passieren Dinge uns, und jetzt möchte ich nicht zu sehr irgendwie, ich weiß nicht, also ich möchte nicht komisch wirken, aber ich glaube, dass wir uns viele Dinge auch einfach selber anziehen und machen und dass ganz wenig Zufall ist. Und selbst wenn, dann heißt es ja auch Zufall, also das Wort sagt ja schon irgendwie, es wird dir gegeben irgendwie, aber ich glaube, dass wir das Ganze orchestrieren. Das ist wirklich mein tiefer Glaube. Ich
Dein
glaube auch nicht,
E-Book
dass.
heißt
Ja?
Wandlung durch Loslassen. Das war ja
Ja.
schon genau die Geschichte. Da ist ja, hat sich ja sehr viel gewandelt im Leben deiner Eltern, im Leben deiner Mutter, auch für deinen Vater, der verlassen wurde, wie auch immer, ja. Deine Mutter, die aufgebrochen ist und ihr als Kinder, die sozusagen irgendwie das alles geschenkt bekommen habt vom Universum, würde ich jetzt mal sagen. Da ist ja schon sehr viel Wandlung durch Loslassen drin. Ist das auch eine Motivation gewesen, so für dich, das Buch zu schreiben, oder hat das damit
Also,
nichts zu tun?
Motivation ist eine andere gewesen. Und zwar, ich habe ja neben diesen ganzen Dingen, die du erwähnt hast, habe ich ja auch noch eine Ausbildung bei Kurt Tepperwein genossen. Kennst du den?
Nein, aber ich weiß in meiner Beschreibung, die ich von dir habe, auch, dass da steht, er hat eine kaufmännische Ausbildung.
Also ich hatte eine kaufmännische Ausbildung, aber der Kurt Tepperwein, der ist so ein bisschen in der Richtung Eckhart Tolle und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, aber ist ein bisschen, hat was
Eckhart
Energetisches.
Tolle
So.
kenne ich.
Genau. Und Kurt Tepperwein ist im Prinzip die gleiche irgendwie Abteilung. So. Und ich bin dahin, weil ich einfach so ein paar Fragen hatte und ich wollte irgendwie Antworten finden. Ich glaube, ich war eigentlich auf der Suche nach so einem Meditationsseminar und bin am Ende da gelandet und bin dann von ihm ausgebildet worden, so nennt man das, Kausaltrainer. Und im Zuge dieser Ausbildung ging es viel um Meditation, um Wahrnehmung und es ist wirklich eine sehr, sehr starke Reise nach innen. Und das Interessante war, oder für mich ein sehr, sehr starkes Ding war, das Thema Loslassen, weil ganz viel, was wir halten, was wir nicht brauchen und was uns eigentlich traurig oder unglücklich oder unerfolgreich macht, ist, weil wir Dinge nicht losgelassen haben, weil wir Dinge nicht lassen. Also nehmen wir mal Bühnenangst, ja, oder Angst vom Auftritt der Menschen. Der ist ja gar nicht darin verwurzelt, dass Leute sagen, ich habe Angst vor anderen zu sprechen. Und wenn sie das sagen, dann denken sie das nur. Tatsächlich ist es nicht, weil wir Angst haben, vor anderen zu reden, sondern eher, weil wir Angst haben, was andere Leute über uns denken, weil sie uns judgen, weil sie uns ausschließen wollen. Und diese Angst davor, das macht uns eigentlich nervös. Denn die größte Angst ist eigentlich die Angst vor.
Der Erwartungen der Menschen, die vor uns sitzen.
Nein, die öffentliche Blamage. Menschen haben Angst, öffentlich bloßgestellt zu werden. Und in dieser Angst gibt es eben ganz, ganz viele irgendwie verschiedene Punkte, weil, und das sage ich auch immer in meinen Trainings, wenn ich jemanden sagen würde, der Bühnenangst hat, du stehst hier vor 70 brasilianischen Vierjährigen, hättest du dann Angst? Und die können nur Portugiesisch, dann würde man sagen, nee, die verstehen mich ja nicht, genau. Warum? Weil da kann kein Judgment passieren, da kann ich mich nicht blamieren, weil die wissen es ja eh nicht, ich bin erwachsen, weil es sind noch Kinder, meine Einstellung zu denen ist sowieso, ne? Und wenn das das Thema ist, dann geht es ja gar nicht ums Reden, dann geht es wirklich um meine Haltung zu meinem Publikum und zu mir. Also ist das das Thema, die öffentliche Blamage. Und wir machen daraus immer irgendwas. Und diese Sachen. Also ich habe festgestellt, wenn man diese Dinge loslassen kann, wenn man es schafft, loszulassen, was man über sich und über andere denkt, dann kommt man in die Richtung, in der man eigentlich sein will. Denn das, was wir am Ende von uns fühlen, ist das, was wir eigentlich über uns denken.
So, und jetzt sind wir wieder zusammen beim Fühlen, spätestens da, weil ich den Menschen, das hast du ja selbst auch schon gesehen, immer sage, ihr müsst das fühlen. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch auf die Bühne und ich sage, ich möchte nicht, dass ihr mich versteht. Nicht nur, dass ihr mich versteht, ich möchte auch nicht nur, dass ihr mir glaubt. Ich möchte, dass ihr das fühlt. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Trotzdem bleiben wir noch ein bisschen und man merkt natürlich, mit welcher Profession du deinen Job machst. Und das finde ich mega okay und cool. Ich werde dich trotzdem immer wieder aus dem Business Coaching rausziehen in dein Leben, okay, weil darum geht es heute ein bisschen. Die Frage, die ich jetzt hätte, wäre, jetzt kommt deine Mutter in München an, entscheidet sich durch das Universum dahin gebracht, vielleicht dort zu bleiben. Das heißt, was du ja so zwischen den Zeilen gesagt hast, da war eine Medienkarriere wahrscheinlicher als Konstrukteur bei einem großen Automobilkonzern zu werden. So entschied das Universum für euch. Und wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du erfahren hast, meine Mutter ist jetzt in München?
Ich war da, was ist man, dritte, vierte Klasse, da ist man so 8, 9?
10. Ja, 8, 9, okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich war Barner als Kind zu dem Zeitpunkt?
Ah, 2.
Spontan? 2.
2.
Die spannende Frage wird ja sein, ob wir herausarbeiten heute, wie man es von einem Zweier glücklichen Kind, in Anführungszeichen, ich würde das gar nicht bewerten, sondern das ist einfach so, ich finde es auch cool, wenn man es so reflektiert, vor 180 Millionen Menschen mit einer absoluten Positivität, mit einer Professionalität, mit einer Mehrsprachigkeit, mit einer Stärke, mit einem Selbstbewusstsein vor eine Kamera schafft und da Freude transportiert. Das finde ich mega, finde ich eine mega, mega Leistung. Und ich sage dir ganz gleich zu Beginn, und ich bin ja für Gänsehautmomente und für mich ist das jetzt so einer, ich finde, mein Ziel im Leben, ich frage immer die Menschen, dich dann später auch, was dein Ziel so generell im Leben ist. Und mein Ziel ist es einfach mehr, ins Universum zurückzugeben, an Empathie, an Liebe, an Gefühl, an Learning, als ich selbst bekomme. Weil ich glaube, wenn das oberste Ziel von allen Menschen wäre, dann würde es uns allen gut gehen. Und ich finde, das hast du jetzt schon mega hingekriegt. Weil
ich habe dich unterbrochen.
Mach mal. Gerne.
Also es war 2, weil wir haben unsere erste Adresse in München, war das Frauenhaus. Und weil wir eben aus einer Situation kamen, die gewalttätig ist und so weiter und oder war. Und dann bist du eben ein Junge, der von Berlin nach Bayern zieht, ein Jahr in Serbien verbracht hat oder ein halbes Jahr. Und erstmal ist die Sprache anders. Ich kann mich erinnern, ich habe das erste Mal in einer Bäckerei in München Schrippen bestellt. Und dann haben wir alle gesagt, das ist eine Schrippe. Und
das will der.
Dann war es einfach eine Semmel und dann musste ich sehr lachen. Und dann bist du eben erstmal in einer Umgebung von Frauen mit ihren Kindern, die selber aus gewalttätigem Umfeld kamen und da eben Schutz suchten. Das heißt, da hast du erstmal die ganze Zeit so ein komisches Dings. Und dann kommst du in die Schule, bist wieder irgendwie so eine Art Außenseiter, hast aber irgendwie auch ein Jahr übersprungen, deutsche Schule, weil ich war ja erste, zweite in Berlin, dann dritte in Serbien und dann vierte wieder in München. Dann bereiten sich alle Leute schon aufs Gymnasium vor. Du hast noch nicht mal dich richtig sortiert im Kopf als Kind. Ich kann mich häufig erinnern, dass ich einfach noch nicht, also dass ich irgendwie das Gefühl hatte, alles zieht an mir vorbei und ich kann gar nicht erstmal überhaupt wahrnehmen, was ist denn wirklich, wo bin ich wirklich, wer sind meine Freunde, warum bin ich jetzt hier, etc. Du musst auch das klären mit deinen Eltern. Und diese Jahre vergingen sehr, sehr schnell. Ich würde sagen, bei mir eher in einem sehr unbewussten Ding als Kind. Ich finde, dass meine Kinder viel, viel bewusster waren in diesem Alter. Und irgendwie wird dann dieser Wunsch geboren, gesehen zu werden. Weil ich kam in die Pubertät und ich habe festgestellt, ich lache sehr gerne. Ich lache sehr gerne mit anderen über andere, aber auch über mich. Und irgendwie kam dieser Wunsch, vor anderen Leuten was zu machen, zu entertainen, weil ich weiß, ich habe einen Freund, der ist heute übrigens auch sehr berühmter Sprecher, wir waren damals zusammen in der Realschule, mit dem habe ich auf dem Schulhof immer irgendwelche Leute, und wenn du den jetzt hörst, der hat wirklich so eine Stimme, dieses, wer Opel sagt, meint Häusler, das ist seine Stimme, macht ganz viele von diesen. Wir waren gemeinsam in der Schule und haben damals schon was gemacht, und um diese Geschichte vorzuführen, ich war dann irgendwann mal mit 14, das erste Mal habe ich eine Werbung gedreht, also war einer von ein paar Kindern in der Schulklasse und habe da wirklich Blut geleckt. Ich habe das so toll empfunden, dieses diese Kamera, dieser Schein, dieses, also das, auch alles, was negativ ist am Fernsehbusiness, also dass alles ewig dauert, dass irgendwie du ganz viele Stunden investierst, dass eben ganz viel auch einfach Leerraum ist und einfach ganz stupide, ja. Man ist ja da nicht immer sehr effektiv. Also teilweise drehst du den ganzen Tag, damit du eine Minute am Ende hast. Das ist nicht immer gut. Und bin dann irgendwie durch einen Zufall beim Fernsehen gelandet, als Sendeleiter. Das bedeutet, ich saß irgendwann mal, damals heute Sky, damals Premiere, bei dem Programmchef. Und da ging es um einen Job, und er wollte mir den Job geben, ich wollte ein bisschen mehr Geld, und er war Österreicher, den gibt es heute noch. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn ich dir drei Witze erzähle, drei Österreicher-Witze, die du nicht kennst, kriege ich 300 Mark mehr. Und er ist auf diese Wette eingegangen. Und ich habe ihm wirklich drei Österreicher-Witze erzählt, die er nicht kannte. Und ich habe die 300 Mark mehr bekommen, allerdings erst nach der Probezeit. Und so bin ich irgendwie im Fernsehen gelandet. Und dann, die Position war Sendeleitung, Sendekoordination. Bei der Sendeleitung bist du auch bei Live-Momenten dabei. Das bedeutet, ich saß hier in München in Unterföhring in der Beta. Und wir haben ja auch Golden Globe gemacht und auch Bundesliga und all das, was eben so live gemacht wird. Und dann habe ich gesehen, wie die Moderatoren sich bewegen und sich benehmen, bevor überhaupt die Sendung losgeht. Und das war für mich sehr spannend zu sehen, weil du kennst es normalerweise. Hallo und herzlich willkommen hier zur Bundesliga siebter Spieltag, weißt du so. Und denkst du so, wow, wie toll, ne? Und vor der Sendung ist es aber so. Hat irgendjemand noch Haarspray? Ja, gib mir mal. Okay, und dann stelle ich die Frage, kommt Franz Beckenbauer? Okay, und dann stelle ich die dritte Frage. Gut, bringen wir dann die Grafik? Okay, verstehe, alles klar. Gut. Okay, warte, ich muss den Kaugummi noch ausspucken. Was, dann benehmen die sich ganz normal. Und dann denkst du dir so, das kann ich ja auch. Also, ich bin ja auch so. Ich bin ja auch so normal. Und so war der Moment geboren, wo ich mir dachte, boah, ich will das auch machen, das ist doch toll. Ne? Das war für mich dann irgendwie entmystifiziert, dass ich wirklich vor anderen Leuten mich zeigen kann und endlich, und das ist jetzt quasi was tief vielleicht in mir war, endlich gesehen werde. Weil
Also
das ist
hattest du in dem
eigentlich.
Moment sozusagen das Gefühl, alles ist möglich, entscheid dich einfach dafür?
Ich hatte das Gefühl, ich schaffe es, ich habe es, ich kann es schaffen, man kann alles schaffen. Und natürlich.
Ja, was ich noch fragen wollte, mein Lieber, ist, weil ich nicht einfach so über die Fakten hopsen will. Ich lasse dich aber gerne an der langen Leine hier beim Erzählen, weil du unfassbar guter Storyteller bist, ja. Also es klingt echt gut. Übrigens, für euch, wenn ihr Barne mal kennenlernt, sprecht ihn an und achtet mal drauf, wenn Barne irgendeine Szene beschreibt. Ich glaube wirklich, du bist ein mega guter Schauspieler. Ich habe das ja jetzt auch in Münster wieder erlebt. Da haben wir gemeinsam gefrühstückt und du hast so zwei, drei Szenen gespielt und du spielst sie so unfassbar gut. Ja, das ist wirklich in dem Moment bin ich in der Szene drin, wenn du ein Gefühl beschreibst mit deinem Gesicht und mit Worten, unfassbar. Aber ich wollte trotzdem noch mal gerne eine Sache kurz klären. Du hast gesagt, meine Geschwister und ich. Magst du sagen, wie viele Geschwister du hast, älter, jünger und so
Ich
weiter?
bin das Mittelkind und ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Mein jüngerer Bruder ist auch sehr aktiv auf LinkedIn. Er ist einer der LinkedIn-Experten in Deutschland, Soran Katic. Und ja, das sind
Grüße
meine
gehen
Geschwister.
raus, unbekannterweise.
Grüße gehen raus.
Ja. Okay, gut. Jetzt haben wir im Prinzip schon so im Staccato ein bisschen die Teenagerzeit übersprungen und da waren ja doch einige Wege drin oder einige Gabelungen drin, die nicht so normal sind im klassischen Mainstream-Lebenslauf. Da würde ich vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber was ich gerne machen möchte jetzt mit dir ist die Schnellfragerunde. Ich mache ja immer eine Schnellfragerunde für die Menschen, die ist für die Menschen gedacht, die den jeweiligen Gast nicht so gut kennen und entsprechend vielleicht darüber ein bisschen mehr über die Persönlichkeit kennenlernen. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wenn du ready bist, starten wir mal rein. Schnellfragerunde, ich erkläre es immer ganz gerne, heißt nicht, dass du super schnell antworten musst, aber wir werden da ein bisschen rausfeuern. Ne? Was ist dein Lieblingsbuch und warum?
Der Alchemist Paulo Coelho. Warum? Weil am Ende, also für die, die es nicht gelesen haben, Spoiler-Alarm, aber am Ende ist alles da, wo du bereits bist. Du musst nicht weit suchen, dass alles, was du brauchst, ist schon bei dir.
Cool. Menschen, die sehr viel rumgekommen sind, so wie du hast ja auch viele Reportagen gemacht und du bist auch jetzt noch sehr oft unterwegs. Wenn man dir folgt, so wie ich, dann sieht man, jetzt bin ich wieder im Flieger dahin und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich in Zagreb und in München und in weiß ich wo. Ja, und so ein Kosmopolit auch ist wie du. Du hast ja auch in den USA gearbeitet und gelebt, wenn ich das richtig interpretiert habe aus deiner Vita. Dann ist die Frage besonders spannend, ob es einen Ort gibt, der muss gar nicht ein Ort im Sinne von ein Platz sein, sondern ein Ort, der für dich wichtig ist, wo du sagst, da bin ich inspiriert. Da, wenn ich Inspiration brauche, gehe ich in mich dahin oder dorthin, oder gibt es das nicht?
Gibt es schon alles, was irgendwie am Meer ist. Also jedes Mal aufs Wasser schauen gibt mir so viel Ruhe und erdet mich wieder so viel, dass da immer ganz, ganz viel passiert. Und das ist hauptsächlich irgendwie Meer, aber es könnte theoretisch auch ein Fluss sein oder so. Aber aufs Wasser schauen ist für mich so eine ganz schöne Sache.
Ich mag besonders den Teil, der in Lissabon. Also ich weiß auch nicht, das hat für mich irgendwie was. Ich weiß, da hat Vasco da Gama abgelegt und so. Und immer wenn ich war schon mehrfach in Lissabon, wenn ich an dem Hafen da bin, mega. Okay, nächste Frage, genauso spannend, auch wieder mit Blick auf deine internationale Vita-Ausrichtung und so weiter. Was ist dein Lieblingsessen? Ganz profan.
Mein Lieblingsessen. Ich bin ja echt, also ich esse ja alles sehr, sehr gerne. Deswegen, also ich bin in jeder Küche. Ich mag Italienisch, wie glaube ich jeder, Indisch, Vietnamesisch. Mein Lieblingsessen, ich glaube, wenn ich mir jetzt für eine Zutat entscheiden müsste, wären es tatsächlich Kartoffeln. Obwohl ich sie nicht esse, aber. Also wenn ich für eine Sache mich entscheiden müsste, die ich mein Leben lang essen müsste, oh mein Gott, ich glaube, es wäre vielleicht. Ich weiß, ich kann es nicht sagen, gefüllte Paprikaschoten? Also es
Okay,
gibt so vieles. Ich kann
wir lassen das einfach so offen. Macht dir
nicht.
da
Aber
jetzt keinen Kopf?
ich könnte immer Pizza essen.
Machen wir es einfacher, scharf oder nicht scharf?
Ja, scharf.
Scharf, okay, alles klar. Ja, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Gefüllte Paprikaschoten scharf ist doch auch was ganz Leckeres. Menschen wie du, die sehr viel rumgekommen sind und die auch immer noch sehr vielen Menschen begegnen in Coachings und so, bekommen häufig Ratschläge. Ich glaube auch kleine Kinder, die mit ihren Müttern umziehen, die vielleicht erstmal sich im Leben zurechtfinden müssen, auch die bekommen vielleicht, wenn Lehrer gut sind, hier und da mal einen Ratschlag. Gibt es irgendeinen Ratschlag, von dem du sagst, der ist bei mir geblieben mein Leben lang oder den finde ich außergewöhnlich gut und den würde ich auch gerne den Hörern weitergeben?
Man sagt ja auch, die schlimmsten Schläge sind Ratschläge. Deswegen, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob Ratschläge gut sind im Sinne von, mach das mal so, weil Leute immer erst in deinen Schuhen sein müssen, um dir etwas zu sagen. Deswegen, ich weiß, wie es sich anfühlt, vor Leuten zu sprechen und Angst zu haben und sich davor zu übergeben. Also ich kann das Gefühl nachfühlen, deswegen kann ich Leuten, mit denen ich trainiere, da helfen, dass sie da einfach drüber hinwegkommen. Aber wenn ich eh nicht in der Situation war, dann ist es schwierig. Es gibt einen Ratschlag, der mir geblieben ist. Den habe ich damals als ganz, ganz schlimm empfunden. Heute, 20, 25 Jahre später, finde ich, das ist ein guter Ratschlag. Und zwar, kurz ausgeholt, ich habe ganz früh mal angefangen im Vertrieb, das ist auch die Kombination, irgendwie strategische Kommunikation und Auftrittswirkung. Und ich habe damals Immobilien verkauft. Und ich hatte schon längere Zeit, so 3, 4 Monate, nichts verkauft und war entsprechend pleite, richtig pleite. Und dann gab es einen Freitag und ich hätte an diesem Freitag, ich habe das lange darauf hingearbeitet, 2 Kunden abschließen sollen. Ich hatte 2 Notartermine. Was für mich damals ungefähr 40.000 Mark bedeutet hätte. Ich hätte irgendwie meine Kosten bezahlen können, es wäre sogar noch was geblieben. Und der Tag, der Monat und all dieses ganze Quälerei wäre endlich beendet gewesen. Und genau an diesem Freitag hat der eine Termin nicht stattgefunden, weil der Notar ihn wieder demjenigen wieder das ausgeredet hat und der andere aus irgendeinem anderen Grund. Auf jeden Fall war ich Freitag in meinem Büro. Und war komplett enttäuscht. Die ganze Welt brach zusammen. Ich wusste nicht, wie soll es weitergehen. Und dann kam der Geschäftsführer dieser Firma mit seinem Ferrari vorgefahren und gab mir einen Ratschlag. Und er sagte, Bahne, mach dir keine Gedanken, morgen geht trotzdem die Sonne auf. Und ich fand das so furchtbar. Ich dachte mir, ich brauche nicht, dass morgen die Sonne aufgeht. Ich brauche, dass ich jetzt Geld habe, damit ich weiter existieren kann. Und ich dachte mir, es ist schon leicht, aus deiner Position sowas zu sagen. Heute, 25 Jahre später, wo ich dem Ganzen vielleicht nicht so viel Bedeutung gebe, kann ich das anders einordnen und tatsächlich, die Dinge sind vielleicht gar nicht so tragisch, wie wir immer denken. Die Konsequenzen sind nicht so endgültig, wie wir immer denken und wir leiden mehr in unserer Vorstellung als im wahren Leben. Und deswegen, ja, es geht morgen tatsächlich die Sonne auf. Und wenn du gesund bist und gesunde Menschen um dich hast, die du liebst, dann ist tatsächlich das das Einzige, was zählt, solange du nicht im Kriegsgebiet natürlich bist und so weiter, also solange wir von unserer Mitte hier sprechen. Also ich glaube, dass man das wirklich in seiner wahren Form verinnerlicht, ist, glaube ich, ein guter Ratschlag.
Okay, welche Musik hörst du gerne?
So Tanzzeug, so Sachen, zu denen man sich gut bewegen kann. Also
Tanzzeug,
ich mag
Frage dazu.
ja.
Die Stammhörer wissen, dass das keine Schnellfragerunde-Frage ist, aber bei dir habe ich die eingebaut, weil ich dich fragen wollte, wie viel Rapper ist in Bane Kartitsch?
In Bane Kartitsch ist eine ganze Menge Rapper. Ich glaube schon ein bisschen Rapper. Ja. Ich habe das als Kind sehr gemocht. Ich habe wirklich sehr gemocht, irgendwie zu rappen als Kind.
Ja, aber ich fand es unfassbar, vor 180 Millionen Menschen mal kurz, ich weiß nicht, es nee, war auf einer Pressekonferenz, also ein paar weniger, aber ist ja auch
Stimmt.
völlig egal. Ich habe mir das
Ja.
angeschaut und es gibt Videos über YouTube über Bane und über seine ESC-Karriere, liebe Audience draußen, schaut euch das mal an. Da gibt es so ein wunderschönes Summary über 3 Minuten und da fängst du einfach mittendrin mal in der Pressekonferenz an, live
Ja,
zu rappen und machst
genau.
die Bumps übers Mikro, ganz, ganz.
Habe ich ein bisschen
Genau,
Gebiet
richtig.
gerappt? Ja.
Ja, richtig cool. Okay. Profane Dinge des alltäglichen Lebens 2025, eines Speaker-Coaches, eines Schauspielers, eines Vertriebskompetenzmenschen und jemand, wo ich auch noch drauf hinkommen will, der eine Hypnose-Ausbildung hat. Es sind so viele Fragen. Okay, profane Frage des Lebens 2025, welche App benutzt du am häufigsten?
WhatsApp.
Damit gehörst du zu der absoluten Mehrheit meiner Gäste, die alle sagen, okay, so viele Gruppen, so viele Organisationen, passiert alles bei WhatsApp. Wenn wir mal über deine sportlichen Ambitionen reden, dann packe ich das gerne in die Frage, wenn Olympia ein Ort wäre, an dem Bane Kartic zu sehen wäre als Akteur, bei welcher Sportart wäre das?
Oh, Tennis.
Spielst du Tennis aktiv?
Ja, also nicht gut, aber aktiv.
Okay. Ist ja auch so ein 1:1-Ding, ne? Finde ich irgendwie auch cool. Ist ein
Ich mag auch
Kampfsport irgendwie,
Doppel.
aber mit Distanz. Ja.
Ich mag auch Doppel. Also ich mag generell diese ganzen Koordinationsball-Geschwindigkeitsspiele. Also ich mag auch Tischtennis und Squash und sowas. Aber Tennis ist für mich sehr, sehr herausfordernd, weil du, ich weiß auch nicht, das. Ich mag diese Kombination aus sich anstrengen und trotzdem präzise und genau sein zu müssen. Und ich spiele das schon gerne. Vielleicht mag ich auch diese ganze Umgebung, dass danach einfach diese Ruhe ist und dass du ein bisschen das Energie rausgelassen hast mit diesem. Ne? Also, aber,
Okay. Gut, wenn du morgens aufwachst, Frage zielt darauf ab, was du für ein Morgentyp bist. Bist du so ein 6 Uhr aufstehen und Vollgas oder bist du so ein lass mich bis 10 Uhr in Ruhe, ich bin Bahner und ich bin müde? Was bist du für ein Typ?
ich nehme keine Termine vor 10 an.
Gute
Also ich
Antwort.
stehe. Ja, das ist einfach. Also wenn es natürlich jetzt ein Kunde ist und wir haben schon was geplant und so, es kommt schon auch mal vor, dass wir um 9 was machen oder 8:30 oder so. Meine Workshops starten ja auch alle um 9. Also ich habe jetzt kein Problem damit, früh aufzustehen. Ich bin eine Zeit lang auch mal um 5, 6 aufgestanden, wenn ich muss. Also ich kann das schon, aber es ist nicht meine beste Zeit. Ich glänze, glaube ich, am meisten abends. Und wenn ich morgens aufstehe, dann ist mein erster Gang irgendwie erstmal Kaffee machen. Ne? Ich bin hier so ein Espresso-Trinker. Und dann mache ich Ruhe und ich muss mich sortieren. Ich brauche so ein bisschen, was will ich vom Tag heute? Was lasse ich geschehen? Also wirklich, welche Intention werde ich heute in den Tag reinbringen? Wo stehe ich? Also ich räume mich erstmal innerlich ein bisschen auf, bevor ich mich auf andere loslasse.
Okay.
Das ist so mein Morgen.
Was war, nächste Frage, was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Eine alte, ich glaube, es ist fast 50 Jahre alte Uhr, die habe ich ganz lange gehabt, habe sie nie repariert. Ich habe sie reparieren lassen und habe sie mir selber zu Weihnachten geschenkt, vor 2 Jahren oder so.
Mega, ein richtig schönes persönliches Geschenk.
Ja, also es war wirklich so eine. Ich habe sie auch irgendwo hier, ich kann sie zeigen, aber ich will es nicht aufstellen.
Ja, die
Ich habe sie jetzt noch
Leute
mal
im
gesehen.
Podcast würden es ja nicht sehen, wobei könnte man
Eben.
als Magic Clip natürlich
Eben,
ausnehmen.
eben.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich ist Bernard Cartlidge heute? Jetzt, in diesem Moment?
Jetzt ist er, glaube ich, bei 7,84.
Sehr cooler Wert. Was bräuchte es, um auf 8,5 zu kommen?
Um 8,5
Noch
zu
ein
kommen,
Espresso?
bräuchte. Nee, es bräuchte die Gewissheit, also mein Vater ist ja gestorben vor ein paar Wochen, und es bräuchte die Gewissheit, dass es meiner Mutter noch länger, also noch ganz lange gut geht. Das ist erst also Gesundheit für sie, das bräuchte es. Ich hätte ganz gerne auch, also ich mag Freiheit sehr gerne. Ich mag es zu tun, was ich will, wann ich will, wie ich will. Und dieses Reisen, also ein guter Freund von mir, Roger Rankel, ist auch selber Speaker und Speaker des Jahres, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Typ. Der hat so Initialen, das heißt Reden und Reisen, RR, oder auch Roger Rankel. Und mir gefällt das sehr gut. Und dieses Reisen, ich liebe es zu reisen. Ich finde es auch sehr anstrengend, aber ich liebe es, in andere Welten einzutauchen. Und andere Welt ist ja schon, wenn du nach Verona fährst, ist ja schon eine andere Welt. Das ist irgendwie von München 5, 6 Stunden. Aber das rumzugehen. Und ich glaube, ich wäre zu 100 oder ich wäre ganz nah an der 10, wenn ich permanent reisen könnte. Was mich davon abhält, ist, meine Mutter ist ja stationär in München. Viele meiner Freunde, sehr, sehr guten Freunde, sind in Belgrad, manche sind in Italien und manche sind auch jetzt in Vietnam und in Mexiko. Und ich würde gerne immer mit allen Leuten zusammen sein. Und das, glaube ich, fehlt zu 10. Gleichzeitig muss ich aber auch noch arbeiten. Also ich habe noch nicht so viel zur Seite gespart, dass ich bis mein Lebensende leben kann. Also von daher, ich muss auch noch Income produzieren. Und deswegen glaube ich, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich morgen im Lotto gewinne, 587 Millionen, dann glaube ich, mache ich ganz andere Projekte. Dann würde ich eher, ich glaube, würde ich eher so mich in die Charity-Richtung schmeißen. Das klingt jetzt echt komisch, aber ich hätte Lust, das war eine Idee von mir vor 2 Jahren, einen Führerschein zu machen für ein Flugzeug und dann Medikamente in Afrika auszufliegen. Dann haben mich mal Leute gefragt, was hält dich davon ab? Und ich dachte mir, mich hält davon ab, dass ich erfahren habe, dass dann irgendwelche Leute dir sagen, naja, jetzt transportierst du auch andere Dinge. Und dann hast du häufig keine Wahl, und dann dachte ich mir, okay, dafür hätte ich jetzt keine Lust. Also, solche Dinge, irgendwie Leute glücklich machen, macht was mit mir, ich glaube mit uns allen, und wir erkennen es häufig nur nicht. Und dazu gibt es eine nette Geschichte. 2008, als klar war, dass ich die Eurovision in Serbien moderiere, stand ich in der Stadt und ich wurde ständig nach irgendwie Fotos gefragt und so weiter. Und da stand ein älterer Mann und der bettelte, aber der bettelte so, dass du es nicht erkennen konntest. Und ich bin hingegangen irgendwie und habe gefragt, ob ich ihm irgendwas Gutes tun kann. Und er sagte nur, er hätte gern was zu essen. Und da war ein Sandwich stand nebendran und ich ging hin und ich zeigte auf die Sandwiches und sagte, welches wollen Sie denn haben? Und er sagte, es ist ihm gleich, irgendwas, was weich ist, weil er eben keine Zähne hatte zum Kauen. Und aber er sagte das in einer Art und Weise, die gefüllt war von Scham und von Demut und von also besorgte ich ihm was und einen noch irgendwie eine Limo und habe ihm noch ein bisschen Geld gegeben und er nahm das alles, aber sehr schamhaft, sehr, also er hat mich nicht mal getraut anzusehen, so richtig in die Augen. Und dieser Moment, ihm zu helfen, hat mir so viel bedeutet, dass es mir die Tränen in die Augen trieb, weil ich Also ich war dankbar, ihm helfen zu können und ich hatte seitdem ja das Gefühl, dass er in dem Moment mehr für mich getan hat, als ich für ihn. Und irgendwie, das war ja gesagt, 2008, das ist also jetzt fast 20 Jahre her, 17 Jahre her, aber irgendwie das machen zu können, irgendwie Leuten zu helfen, macht was mit uns. Und ich habe das Gefühl, nach meiner Speaker-Coach-Karriere werde ich da mehr machen.
Bekommst du viel Feedback von deinen Coaches?
Ja.
Gutes Feedback?
Ausschließlich, ja.
Was ist der Unterschied zwischen Menschen in einem hochzivilisierten Land, sage ich jetzt einfach mal, oder in Mitteleuropa, sagen wir es mal so, Menschen in Mitteleuropa weiterzuentwickeln, in Kraft, Stärke, Souveränität zu geben, sie auf dem Weg entscheidend nach vorne zu bringen, auf eine Bühne und sie dabei, ihnen dabei zu helfen und sie unendlich dankbar zu machen. So nehme ich die Coaches von dir wahr, die ich kenne. Und Medikamente in Afrika auszufliegen.
Was die Parallele ist.
Was der Unterschied ist für dich?
Ach, der Unterschied ist. Also ich glaube, das hat was mit Angst nehmen zu tun. Angst nehmen und Sicherheit geben. Und du gibst Leuten Sicherheit, wenn sie auf der Bühne, aber es trifft ja auch Leute, betrifft auch Leute, die einfach nur so präsentieren müssen, einfach nur vor Kunden, vor Projekten oder was auch immer, ihnen da die Sicherheit zu geben und ihnen die Angst zu nehmen, das zu machen und sich dabei gut zu fühlen. Und ich glaube, die Sicherheit geben und Angst nehmen in Afrika, das müssen nicht Medikamente, auch Lebensmittel sein, ist auch einfach ein bisschen was von Existenzsicherung. Also dieses Gefühl, meine Existenz ist jetzt gerade gesichert und ich bin nicht in Gefahr. Und ich glaube, das vereint diese beiden Gruppen mit mir auch, dass auch bei mir Existenzängste früher ein sehr großes Thema waren, mittlerweile ein nicht so großes Thema mehr, aber es ist nicht so, dass es nie aufkommt, aber ich habe schon auch manchmal meine Zweifel und ich verstehe, wie es ihnen dabei geht und das ist kein schönes Gefühl. Und diese Sicherheit zu geben, ist irgendwie schön. Also in mir gibt es Ruhe. Und wie gesagt, ich glaube, das klingt jetzt recht blöd, aber dieses Geben ist seliger denn Nehmen. Aber ich glaube, dass es wirklich so ist, dass du dieses, wenn du etwas gibst, dass es am Ende du für dich selber tust. Und wenn Menschen begreifen, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass du dir eigentlich selber in den Finger abschneidest, wenn du anderen Leuten die Beine wegziehst, das ist ein Problem. Es gibt ein schönes Spiel. Und zwar, da nimmt man eine Papierserviette und legt die über seine Finger und macht so kleine Löcher rein und tut die Finger dann drüber, ne? Also durch. Dann siehst du im Prinzip nur deine Fingerkuppen und deine Hand nicht mehr. Und so ist, glaube ich, wie wir Leute uns sehen. Und wenn man die Serviette wegtun würde, würde man sehen, dass die ganzen Finger alle zu einer Hand gehören. Und so sind wir Menschen, glaube ich, auch. Wir gehören alle zusammen und jeder, der dich triggert, ist eigentlich eine Erinnerung, dass irgendwas mit dir in dir nicht okay ist und sollte eigentlich immer nur ein Hey, danke, dass du mir das jetzt irgendwie aufzeigst sein, statt ein Hey, du nervst mich. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, wenn mich Leute triggern und wenn ich Leute sehe, wo ich mir denke, hey, warum? Manchmal denke ich auch dran zu sagen, hey, Moment mal ganz kurz, was hat denn das mit mir zu tun? Und dann finde ich, sag ich mal, das, was da noch ist, mit mir. Und deswegen, ja, wir gehören alle zusammen und ich glaube, dass das Bewusstsein darüber uns alle mehr gibt. Und deswegen übrigens dein Storytelling. Dein Storytelling und das, was du den Leuten zeigst, weil du bei deinem letzten Vortrag gesagt hast, ich möchte nicht, dass du mir glaubst, ich möchte, dass du es fühlst. Und genau das schaffst du ja auch mit den Dingen, die du da machst. Und ich möchte nicht, für die, die es nicht kennen, zu viel verraten. Aber das, was du machst, ist, du vereinst die Leute wieder zu diesem Menschsein, zu diesem Gefühl, zu dieser Einigkeit und zu dieser Empathie mitfühlend, dass sie verstehen, was du meinst und was andere meinen und dass wir dann bei dieser Geschichte gemeinsam sind. Und ich glaube, das ist im Leben ganz wichtig und viele vergessen das. Und auch zum Thema, weil ich sehr viele Geschäftsführer habe bei meinen Coaches und dann stelle ich fest, dass die häufig kein echtes Ende in Sicht haben zum Thema Wachstum. Und ich glaube, Wachstum ist begrenzt. Und ich glaube, man sollte sich, um sein Glück zu sichern, so ein bisschen ein echtes Endziel haben. Also wirklich ein Endziel. So was, also es kann auch finanziell sein, es kann auch die Größe sein. Aber weil sonst wird man nie am Ende glücklich sein. Es wird nie was erreicht. Und jetzt kommt der springende Punkt: Es gibt in diesem Leben auch nicht wirklich was zu erreichen.
Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann sage ich oft Dinge, die ein bisschen verwirren, weil ich sehr sensitiv bin. Ich bin überhaupt nicht spirituell, also fast gar nicht, aber ich bin trotzdem sehr sensitiv und relativ empathisch und so. Also Gefühle spielen eine wichtige Rolle bei mir. Und das, was die Menschen am meisten verwirrt, wenn ich das erzähle, weil viele sprechen mich natürlich noch so Speakings oder generell auch an, weil ich schreibe ja auch als Autor und so weiter und Podcast etc. Und was ich den Leuten immer sage ist, Ziel von der Agentur, die ich gegründet habe und der ich immer noch Geschäftsführer bin, ist es, nicht mehr zu wachsen. Also es ist nicht das Ziel, nicht mehr zu wachsen, aber unser Ziel ist nicht Wachstum, sondern Konsolidierung, gute Arbeit in einem guten Team auf dem Niveau, wie es jetzt ist, und das ist Glück für mich. Und das
Absolut, absolut.
Verwirrt die Menschen komplett, wenn jemand kommt, und das ist irre, das ist 2025 und Menschen haben so viel gelernt und die Menschheit hat so viel durchgemacht und trotzdem ist dieser Brutalkapitalismus, um es mal so zu nennen, Wachstum, Wachstum, Wachstum um jeden Preis. Wenn man da rausgeht und sagt ganz einfach, also wir wollen nicht mehr wachsen, ja, wir wollen eigentlich so bleiben, wie wir sind,
Ja.
und uns den Gegebenheiten anpassen, dann verwirrt das die Menschen am meisten.
Nee,
Aber, und jetzt möchte ich doch, ja, ich
ja, nee,
möchte doch
aber
nochmal in deine Vita zurück, aber sag noch was dazu, ja?
also ich finde das super. Schlaue Menschen machen das so. Ich habe mal eine Firma 2011 in Serbien gegründet und ich habe auch festgestellt, ab 10 Mitarbeiter wird das einfach eine ganz andere Geschichte, als du dir vorher gedacht hast. Und weil du sagst, du willst nicht wachsen, und du hast doch sehr nah an diesem ganzen, nicht nur nah, das ist irgendwie, du lebst das Thema Storytelling. Also du stehst ja so in meinem Telefon drin, Wolfgang Jung, Storytelling.
Hatte ich gesehen, ja, genau.
Ja, stimmt, das hast du gesehen. Ich würde gerne mal wissen zu diesem Storytelling-Thema. Wenn jetzt ein random Guy käme und sagt, er würde gerne Storytelling, also besser machen, dass er das besser irgendwie in sein Leben implementiert, was wäre sein Viagra? Viagra für Storytelling.
Viagra für Storytelling ist, dass du dir selbst Geschichten erzählst. Leute, also wenn du mich nach Viagra fragst, dann ist es die schnelle Hilfe. Dann hätte ich zwei Tipps für den. Dann würde ich sagen, erzähl dir selbst mehr Geschichten. Also wenn du mit dem Auto durch München fährst, dann fahr nicht mit dem Auto durch München und hör Radio, sondern dann guck dich um und sag, vor mir steht ein alter hellblauer Ford Taunus, der ist mindestens 45 Jahre alt. Was mag darin für ein Mensch sitzen? Ich fahre jetzt hinter dem her, wäre schon spannend zu wissen, wer das ist. Und schon sind wir in der Geschichte. Ja? Und der zweite Viagra-Tipp für Storytelling wäre, erzähle in Präsenz. Wie machen Menschen in der Regel Storytelling? Sie sagen, als ich damals in Serbien war, als ich auf die ESC-Bühne ging, bin in den Blue Room gegangen, Green Room gegangen, sorry, das war so und so, und dann sind die ersten Leute gekommen. Erzähle, ich gehe die Treppe hinauf, es sind 8 Stufen. Ich sehe die Tür und ich weiß genau, hinter dieser Tür warten 180 Millionen Menschen. Ich mache die Tür auf, ich sehe die Scheinwerfer, ich merke, wie mein Blut pulsiert. Also du
Ganz genau, super. Ja, total.
merkst den Unterschied,
Genau.
ne?
Ja, absolut. Es ist genau das, was ich ja auch in meinen Kursen sage, irgendwie im Präsens und dann noch idealerweise ganz viele Sinne mit einschließen. Sowas wie, ich steige auf die Stufen, die sind aus Metall und es gibt diesen komischen, dumpfen Klang und ich versuche einfach leise zu sein, damit man mich nicht hört. Ich rieche so ein bisschen Plastik und irgendwie sowas. Ne? Einfach, was man so mit ganz vielen Sachen, ja, sehr gut, sehr gut. Aber deinen ersten Tipp finde ich auch mega, den kannte ich nicht.
Erzähl
Sich
dir
die
selbst mehr
Leute
Geschichten, weil
erzählen.
wir sind alle perfekte Storyteller. Jeder von uns kann Stories erzählen, weil du erzählst dir selbst den ganzen Tag Geschichten. Bei dem letzten Vortrag, in dem du ja auch warst in Münster, habe ich ja gesagt, weil ich sage sehr häufig, die Hirnforschung sagt 15, 20, 25.000 Nachrichten am Tag muss unser Gehirn verarbeiten extern, also Werbereize oder Gespräche und so. Aber dazu kommt mindestens noch mal die gleiche Menge Gedanken, die wir denken. Und ich sage es dann immer im Vortrag ein bisschen lustig, die Frauen verstehen, was ich meine, die Männer nicht. Ja. Dann sind wir erstmal, lachen alle, aber in dem Moment, wo sie lachen, bin ich im Referenzbereich des Gehirns. Dann merken sie sich das, ja, weil eine Emotion damit verbunden wird. So, und deswegen sage ich das auch. Also um bewusst so ein bisschen eine Reaktion zu rauszukitzeln. Und Wir erzählen uns täglich Geschichten. Also konzentriere dich, wenn du ein guter Storyteller werden möchtest, einfach darauf, dir selbst gute Geschichten zu erzählen, mit diesen zwei, drei Tipps. Und tatsächlich habe ich das Menschen auch schon gesagt und die kamen dann auch wieder und haben gesagt, das macht so einen Spaß, das macht so einen Spaß. Ich bin mittlerweile manchmal so Gedanken verloren, weil ich mir selber gerade eine Geschichte erzähle. Ich laufe durch den Supermarkt und kaufe Lauch und Hackfleisch und Milch und die Leute denken, was ist denn das für ein crazy Typ, weil ich so Gedanken verloren bin. Das wäre der Tipp für den. Was also, ich nochmal machen wollte, ja?
Ja. Ja, ich wollte nur sagen, ich kenne dieses Beispiel mit den Geschichten zu anderen Menschen nur so, dass man sagt, wenn du jemanden nicht magst, stell dir einfach vor, wie der nachts ein Superhero ist. Also jetzt ist keine Ahnung, du hast einen grumpy Chef und dann denkst du dir, okay, der geht nach Hause, ist ein ganz lieber Vater, bringt seine Kinder zu Bett, irgendwie kocht, hilft seiner kranken Frau und nachts geht doch mal raus und rettet irgendwelche Leute in Gefahr. Und dann schläfst du nur 2 Stunden und deswegen kommt er in die Arbeit und ist halt jedes Mal einfach grumpy. Dass du so dir so ein bisschen quasi Verständnis für Leute aufbaust. So kenne ich es. Und die andere Sache ist, und das ist wirklich meine letzte Frage, dann, weil ich sehe schon, wir reden fast schon eine Stunde, aber du hast gerade gesagt, du bist nicht spirituell, was mich sehr verwundert hat, weil du absolut so auf mich irgendwie handelst, so wie jemand, der spirituell ist, der ja, so ein bisschen drüber. Gibt es etwas, was du, eine Aussage, eine Frage oder irgendwas, was du aufschiebst, bis zu, das klingt jetzt sehr makaber, aber auf den Tod hinaus. Also gibt es irgendwas, was du irgendwie jemanden sagen wolltest oder mitteilen oder mit der Welt oder mit irgendjemandem teilen willst, was du nicht machst, aber was du wahrscheinlich machen würdest, wenn dein letztes Stündchen geschlagen hätte?
Nein, gibt's nichts. Also ich habe für mich entschieden, alles, was ich sagen möchte, alles, was ich fühle, was ich tue, das bringe ich ins Leben ein. Ich habe auch, je älter ich werde, und ich bin ja deutlich älter als du, und schaue schon so auf die Zielgeraden der Stadionrunde sozusagen, ja, habe ich einfach gelernt, die Dinge, die ich machen möchte und die ich wirklich fühle, dann auch umzusetzen, so gut es irgendwie geht. Also ich habe tatsächlich nicht, ich glaube auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube auch nicht an Wiedergeburt oder sowas. Für mich ist Leben ein biologischer Vorgang. Ich weiß aber, es gibt vorne ein Datum und hinten ein Datum auf dem Grabstein. Und was wir selbst bestimmen, wir bestimmen weder vorne das Datum noch hinten das, aber was wir bestimmen, ist der Strich dazwischen. Deswegen schiebe ich eigentlich so wenig wie möglich auf.
Da hätten wir, glaube ich, echt Material für noch einen Podcast, weil ich mache es jetzt nicht, weil es würde in eine andere Richtung führen, so viele Fragen, sehr, sehr spannend, was du sagst, aber ja, das würde jetzt komplett in eine andere Richtung gehen.
Also mir geht es halt darum, und deswegen glaube ich auch, bin ich ein in Maßen erfolgreicher Speaker und ich freue mich darüber, wenn die Menschen in Salzburg mich in so einem illustren Kreis von wirklich Top-Speakern da auf Platz 4 wählen beim ersten Auftritt letztes Jahr. Ich freue mich da wirklich mega drüber und ich finde auch dieses ganze Leute teilen bei LinkedIn nur Erfolge-Bashing überhaupt nicht angemessen, weil ich finde, echte Erfolge darf man feiern und dann darf man sich auch selbst feiern. Und ich finde es schön, weil ich gehe auf die Bühne, weil ich genau das will. Ich will, dass die Leute fühlen, ja, was ich ihnen mitteilen möchte. Ich will, dass sie fühlen, wie ihr Leben besser wird, wie ihr Business besser wird. Deswegen sage ich ja im Vortrag auch immer, ich erzähle dir, wie dein Marketing besser wird und vielleicht auch dein Leben. Weil eigentlich will ich, dass sie ein besseres Leben haben. Wenn sie ein besseres Marketing haben, haben sie auch ein besseres Leben. Ob es Eigenmarketing ist oder in ihrem Unternehmen, in ihrem Business, ob sie dadurch glücklicher werden, erfolgreicher, mehr Umsatz machen, was völlig legitim ist, oder einfach auch selbst, für sich selbst stärker werden. Das ist meine Motivation und deswegen gehe ich raus. Und deswegen gibt es nichts, was ich aufschieben würde, weil ich glaube, aufschieben und aufheben bis zum Ende des Lebens ist, glaube ich, ein großer Irrglaube, weil du weißt ja nicht, wann dein Leben zu Ende ist. Dieser Podcast kommt in ein paar Tagen raus. Ob wir beide dann noch leben, wissen wir nicht. Das ist hart, aber ist so. Ich fahre heute noch mit dem Auto zur Heike und wenn ich dann dahin fahre, weiß ich nicht, was passiert. Also,
nein,
wenn ich dir die Frage heute nicht stellen würde, die ich gerne stellen möchte, woher weiß ich, wann ich nochmal eine Chance habe?
Also ich glaube, wir werden noch beide lange leben.
Ja, habe ich auch vor, würde ich auch gerne, aber ich weiß es ja nicht. Ist genauso, also ist eine Annahme. Und deswegen, das, was du tun möchtest, liebe Audience draußen, was du fühlen möchtest, was du tun möchtest, tu es jetzt. Oder wie Barne sagt, alles ist möglich, entscheide dich einfach dafür. Denn das habe ich vorhin schon mal eingebracht, ohne zu erwähnen, dass das ein Zitat von dir ist. Ja, das
Es ist wirklich, weil die Sache ist die, ich kann dir mal sagen, ich saß 2007 auf einer Couch mit meiner Frau. Ich war ja kein berühmter Moderator damals, 2007. Und Serbien gewann. Und ich sagte meiner Frau damals, das bedeutet also, dass die nächste Eurovision in Belgrad stattfindet. Ich werde da moderieren. Und sah mich an und meinte so, okay, also schöner Wunsch.
Okay, mach mal.
Die Sache ist die, jedes Mal, und ich flog ja so irgendwie alle 2, 3 Monate nach Belgrad, um meine Freunde zu sehen, bin ich an dieser Arena vorbeigefahren und habe hingeguckt und habe gesagt, mein zukünftiger Arbeitsplatz. Und jetzt pass mal auf, wie crazy das ist. 2007 gewinnt Serbien im Mai. 2007 im Juli verlässt mein Kumpel wird von seiner Freundin verlassen und ist total traurig. Ich sage zu ihm im Juli, hör zu, wir fahren jetzt ans Meer, damit du auf andere Gedanken kommst. Ich rufe also meinen Kumpel in Griechenland an, der dort wohnt, und sage dazu, wir sind ein bisschen low budget, können wir bei dir schlafen? Er sagt, ja, komm vorbei, er wohnt auf Mykonos. Ich fliege nach Mykonos mit meinem Kumpel und er hatte zu dem gleichen Zeitpunkt noch 2 andere Kumpels da. Einer davon, ich kannte beide nicht, arbeitet beim serbischen Fernsehen und sagt zu mir, hey Vane, bewirb dich doch als Moderator. Und ich sage, für was? Sagt er, für die Eurovision. Ich meine, das machst du auch in Deutschland so ein bisschen, also bewirb dich doch einfach. Und ich sage, ja, aber mein Serbisch ist ja eine Katastrophe. Dann sagt er, ist doch eh auf Englisch, also mach's doch auf Englisch. Und ich denke mir so, das kann nicht sein. Ich fahre also im August nach Belgrad in Urlaub und er schrieb mich nochmal an, so, hey, übrigens, irgendwie bald ist die Frist vorbei, wirf einfach dein CV ein. Ich druck also ein paar Bilder ein, ganz rudimentär und gib das ab und setz mich am gleichen Tag, also gib's im Fernsehen ab, weil irgendwie die Anmeldefrist war, und setz mich am gleichen Tag noch im Flieger und flieg zurück nach Deutschland. 4 Tage später kriege ich eine Mail, komm vorbei in 3 Tagen, weil die nehmen ja an, ich bin im Land, zum Casting. Also setze ich mich wieder in den Flieger und komme da an. Und es stehen da 2000 Leute, 2000 Leute, und ich denke mir, was mache ich hier? Unter anderem waren es teilweise irgendwelche berühmten Schauspieler, Moderatoren, irgendwelche Wetterleute, die Wetter moderieren, auch Sänger. Und haben sich alle beworben und jeder irgendwie so, oder viele auch, also einige wirklich, die bekannt waren, Schauspieler auch. Und dann halt irgendwie ein Bahne, der A, nicht gut Serbisch kann. Und B, total unbekannt ist in dem Land, ne? Also keine Community hat. Und irgendwie, wie ich da so dastehe, mir denke so, pff, ach, das dauert jetzt lange, stelle ich fest, es dauert so lange, dass ich habe das kürzer eingeplant, dass ich wieder zum Flughafen muss. Also geh ich zum Ordner, zu diesem Security, und sage, sorry, ich weiß nicht, wann ich dran bin, aber ich muss bald los. Und dann sagt er, ja, musst warten. Ich so, ja, ich kann eben nur noch eine Stunde warten, dann muss ich einfach gehen. Und dann sagt er, ja, warte, ich frage drin mal nach. Also geh da rein zu der Jury und sagt zu denen, da ist einer, der muss irgendwie los, können wir den vorziehen? Und die sagen ja. Und ich gehe in diesen Raum rein und ich gehe rein und sage hallo. Und dann sagen die, hey, endlich mal einer, der reinkommt, der lächelt. Und ich sage, oh, sorry, ich lebe nicht in dem Land, ich kann doch mal reinkommen und böse gucken. Und dann mussten die alle lachen, und die Sache war, die Leute haben natürlich nicht gelächelt, weil sie böse waren, sondern weil sie jetzt halt sehr nervös waren. Und ich war einfach damit, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das gewinne. 2000 Leute, die Chance ist ja eigentlich gleich null. So, und dann bin ich in die nächste Runde gekommen. Und so kam ich von Runde zu Runde zu Runde. Und es war immer eine Live-Sendung, es war so eine Art Castingshow. Ich musste singen, tanzen, Witze erzählen und so weiter. Und habe mich da wirklich so durchgeentertained. Um dann am Ende auf dieser Bühne zu stehen oder auf diesem Greenhouse zu stehen und zu sagen, Hello Europe. Also, ich weiß gar nicht,
Du
wie ich
hast
jetzt darauf.
geschrien, Barne. Du hast so richtig geil geschrien. Du bist in den Green Room
Hello
gehopst. Hello Europe! Hello
Europe! It's
This
time
is the
for the
Eurovision
Republic
Song
of Europe.
Contest.
Taking distance, I hear. Ja, genau.
Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, vorhin schaut euch das Video an. Müsst ihr unbedingt machen. Zum ESC hatte ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Die werde ich jetzt los und dann habe ich noch was anderes zu deiner Vita,
Ja, ja,
was ich gerne fragen möchte. Übrigens zu deiner Bemerkung mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du eingeplant hast. Vielleicht musst du zum Flieger heute. Spaß.
Nee.
Aber, nee, aber Behind the Story ist ein Podcast, den die Menschen bekennenderweise auf 2 oder 3 Mal hören. Also ich habe hier keine Zeitlimits. Ich meine, klar, wir werden hier keine 4 Stunden aufnehmen. Aber ich möchte die Dinge, die ich besprechen möchte, die ich fühle und die ich gerne machen möchte, die mache ich jetzt, weil aufschieben ist blöd.
Ja, ja, perfekt. Nee, ich habe kein Zeitlimit. Also, wie macht viele Leute, wie begrenzen ihre Podcasts auf 1/2 Stunde oder so und da muss man fertig werden. Und nee, ich hab mir hinten raus nichts
gesagt. Das war mein ursprünglicher Plan vor Ausgabe 1 und mit der ersten Ausgabe mit der lieben Nina, Grüße gehen raus, nee, mit der Theresa, sorry, was für ein Fauxpas, die Theresa Food war meine erste Gästin, habe ich gemerkt, Geschichten sind so spannend und Viten sind so interessant, die möchte ich nicht in 45 Minuten pressen, weil dann zu viel verloren geht. So, das dazu. Zum ESC habe ich noch eine Frage. Die möchte ich auch gerne so allgemein stellen, weil die ist ein bisschen profan, aber trotzdem interessiert es mich. Und wenn ich schon mal jemand habe, der hinter die ESC-Kulisse geschaut hat, dann wäre schon mal die Frage, abgesehen davon, dass man sozusagen eine fast weltweite Präsenz dann quasi hat, wenn man in so einem Format ist, wird das gut honoriert? Ist das vergleichsweise gut bezahlt? Wie läuft denn sowas überhaupt? Wer richtet das denn eigentlich aus? Das würde mich
mal interessieren. ESC, es gibt quasi einen Verbund, Leute, die zahlen dafür, das sind 5 Länder, irgendwie das meiste zahlt tatsächlich Deutschland, und da zahlen eine Gebühr, damit das produziert wird, und das richtet dann immer in dem Siegerland der nationale Sender aus. Also wenn es jetzt in Italien wäre es die RAI, wenn es in Deutschland wäre, ist es eben der NDR, und so weiter. Und in Serbien war es halt eben RTS. So, und das ist quasi der nationale Sender, das wird dann ausgerichtet und da wird dann das internationale Feed daraus gemacht, was dann alle Leute in ganz Europa sehen. Und tatsächlich macht aber die Technik eine schwedische Firma, das macht die schon ganz, ganz lange, also es gibt zwar immer neue Ausschreibungen, aber und die sind so genau dabei, dass die sogar ihr eigenes Benzin mitbringen für den Notstromaggregator. Die holen sich das nicht mehr in dem Land, weil sie einfach sagen, hey, wir wissen, was wir da haben. So, und die die bauen dann auch die Bühne und. Es gibt natürlich Dinge, die dann das Land auch selber entscheiden kann. Aber das ganze Technische und das ganze Kamera und so weiter wird tatsächlich von denen geliefert. Das ausrichtende Land ist, die stellen die Hosts zur Verfügung, die Location zur Verfügung und so weiter. Die machen auch ganz, ganz viel. Aber die Produktionsfirma davon ist eben häufig diese, ich glaube, ich täusche mich nicht, wenn ich sage, es ist diese schwedische Firma, die es in vielen Ländern macht. Die hat es, glaube ich, sogar auch, ich habe, wie gesagt, einmal in 2008 in Serbien und 2011 in Deutschland, da waren ja diese Pressekonferenzen. In beiden Fällen war es diese Firma, die das dann gemacht hat und diese Riesenbühnen und das weitergebaut hat. Und in Deutschland, in Düsseldorf, war es da wirklich, sah es aus wie ein Raumschiff, also wirklich beeindruckend, wenn du in so einen Saal gehst. Wenn der leer ist und dann diese großen LED, also ich weiß nicht, wer das kennt, aber mich flasht es so sehr, das ist so riesig, das ist so beeindruckend, also echt wow.
Und wie die Frage nach dem Honorar, also ich will jetzt keine Zahl wissen, ist das vergleichsmäßig gut oder schlecht?
Ja. Also in Serbien war es nicht gut. Ich kann ja sagen, in Serbien habe ich für die Eurovision 5.000 Euro verdient. Für alle 3 Nächte. Das ist, ehrlicherweise, das in Serbien damals 2008 wahrscheinlich Durchschnittsgehalt von 600-700 Euro. Also vielleicht ist das für die dann viel. In Deutschland wurde ich für die Pressekonferenzen gut bezahlt. Da war es dann quasi wirklich ein Tagessatz. Und ich habe diesen Tagessatz, glaube ich, so, also ich glaube, in Deutschland habe ich so, für die Moderation der Pressekonferenzen, ich glaube, so 15, 20 bekommen. Aber da war ich auch wirklich einen Monat beschäftigt und auch wirklich 14 Stunden am Tag und so weiter. Also es ist, wenn ich den Stundenlohn runterrechne, hätte ich gesagt, verdiene ich wie eine Agentur. Also wenn eine Agentur für einen Mitarbeiter 100 Euro die Stunde verlangt, ich glaube, so kommst du dann runter, bezogen auf die Anzahl der Stunden, die du dann hast, weil du, ich glaube, mein Tagessatz war damals 700 Euro, habe aber tatsächlich 10, 12 Stunden gearbeitet. Oder 900 Euro, ich weiß es gar nicht.
Ja, also es kam am Ende. Ja, bekommst ja auch ehrlicherweise eine enorme Präsenz, eine enorme Reputation, eine enorme Reichweite. Also das muss man ja auch mit reinrichten. Ich hätte jetzt gar nicht so nach dem. Genau. konkreten Zahlen hätte ich gar nicht gefragt, aber es ist trotzdem mal spannend, mal dahinter die Kulisse anzuschauen.
Also das ist ja auch wirklich egal. Ich bin, wie gesagt, man darf sich ja, Geld ist ja weder viel noch wenig. Es ist immer so ein bisschen wie, in welcher Situation bist du gerade, ne? Für den einen ist 700 Euro viel, für den anderen ist es gar nichts. Wenn du mal guckst, es gibt Leute, die bekommen im deutschen Fernsehen für einen Tag 100.000 Euro. Ja, also zum Beispiel, ich glaube.
Grüße an Günther Jauch.
Ja, Günther kriegt sogar einen Ticken mehr, aber
ja, genau.
Zum Beispiel, Germany's Next Topmodel ist ein Drehtag für die liebe Dame, ich glaube 100.000 und das, also mehrere da. Also von daher, es ist, da ist diese Sätze, die wir da kriegen, diese CDE-Promis, einfach, es geht da, also du musst es schon mögen.
Also hatte ich ein ähnliches Erlebnis mal. Ich sag jetzt dezent mal gar nichts, weder den Ort noch die Veranstaltung, weil das könnte man nachvollziehen. Aber ich habe einmal mitbekommen hinter den Kulissen, was sehr große, prominente deutsche Speaker bekommen. Und dieser Speaker, dessen Namen ich nicht nenne, den aber garantiert jeder aus dem Fernsehen kennt, ja, der war so grottenschlecht an dem Abend und der war den gesamten Tag schlecht gelaunt. Ich war auch Speaker bei der Veranstaltung und der saß an dem Veranstaltungs-Speaker-Cheftisch damit, wie ich auch, ein Stück weiter weg von mir, näher an dem CEO sozusagen, ja, also nach Priorität sortiert. Ich saß da ganz außen, aber der war so schlecht gelaunt, der war so frech, dass ich so zwei, dreimal gedacht habe, ich könnte mir so einen Spruch wahrscheinlich hier nicht erlauben. Und der Speaking war auch noch so schlecht, aber ich habe dann gehört, was der bekommen hat. Und es waren, ich sag mal, ein sehr hoher fünfstelliger Eurobetrag für diesen Abend, ja, habe ich auch gedacht, okay, es ist schon auch ein bisschen so ein Präsenzding und TV-Ding und so weiter. Deswegen ist ja diese Reichweite da auch interessant.
Richtig, die zahlen im Prinzip deine Präsenz. Das ist ja auch für viele Leute dann die Motivation, im Fernsehen stattzufinden, weil das, was du da an Reichweite kriegst, und da steigt dann einfach dein Preis. Also ich wurde auch schon angefragt für eine Moderation, das ist gar nicht lange her, zusammen auf der Bühne mit einer Dame, die sehr präsent ist im Fernsehen. Und dann hat man mir geboten, irgendwie für diesen Tag 14.000. Und dann habe ich so als Interessehalber gefragt, so was kriegt denn sie? Und sie war dann auch, glaube ich, beim Faktor 5. Ich sage, den gleichen Tag oder ist das ein Jahresgehalt? Und sagen die, nee, für den gleichen Tag. Und dachte mir so, okay, ja, das. Ne? Und ich hätte gesagt, ich bin der Bessere. Also ich behaupte einfach, dass ich, wie gesagt, ich kenne die Kollegen und ich kann mich ganz gut einordnen. Und ja, also deswegen, ja, im Fernsehen zu sein und Reichweite zu haben und so weiter, steigert deinen Preis. Und das ist einfach so diese Magie von Marketing.
Aufmerksamkeitsökonomie. Bahne, ich möchte noch einmal zurück zu zum Bahne sozusagen. Weg von der Bühne, weg vom ESC. Wir haben ja dein Leben tatsächlich nur am Rande so ein bisschen beleuchtet jetzt, aber wir haben diese Geschichte mit der Kindheit, die, ich fasse das jetzt in meinen Worten mal zusammen, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, die nicht von Elternliebe und Behütetsein gekennzeichnet war, so die ersten Jahre, dann warst du teilweise mal
also, gewährt. Ja? Von meiner Mutter schon und so, und es war einfach, es gab Schwierigkeiten und ich, wie gesagt, meine Mutter hat da wirklich alles richtig gemacht, sogar noch mehr. Mein Vater war das da eher das Thema, aber ja, es hatte auch ängstliche Seiten auf jeden Fall, durch die ich musste und die mir quasi jetzt in der Retrospektive viel beigebracht haben, währenddessen ich das aufgelöst habe für mich, weil du musst ja irgendwann mal dich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Sonst kannst du nicht weiterkommen und ich meine persönlich dich entwickeln, wenn du nicht weißt, was dich triggert, warum du reagierst, wie du reagierst. Wir machen ja häufig Dinge und das ist nicht, also Menschen sind ja nicht, Menschen machen ja so ganz wirre Dinge, wie zum Beispiel, wenn die Batterie leer ist von der Fernbedienung, drücken wir fester auf den Knopf. Das ist ja, das macht doch keinen Sinn. Ja, genauso wie
stimmt.
Im Flug. Ja, das ist ja nichts, oder wenn das Flugzeug gelandet ist, aufzustehen, wohl wissend, dass du gar nicht gehen kannst, weil der die Leute stehen.
Ja.
Und deswegen, und das sind jetzt so die Dinge, die uns allen sehr klar werden. Aber wir machen auch andere Sachen. Jemand sagt was und wir werden wütend. Und du musst dir die Frage stellen, warum werde ich wütend? Also, es ist ja nichts im Außen, was mich wirklich wütend machen kann. Da kann ja passieren, was will. Und diese Dinge in der anderen Konstellation mit dem gleichen Wortlaut würde mich nicht wütend machen. Also was passiert da? Und deswegen ist es so wichtig, bei sich reinzuschauen. Und all diese Dinge, zurück zu meiner Kindheit, die da passiert sind, haben mir am Ende ganz viele Werkzeuge und Dinge gegeben, die ich heute, wo einfach die Rechnung höher ist diesbezüglich, weil ich einfach Dinge kann, die andere erst lernen müssen und weil ich durch eine ganz harte Schule gegangen und es gibt keine, du musst dann mit allem dich auseinandersetzen und jetzt kannst du entweder eine ganz lange Psychologieausbildung machen oder du hast in der Kindheit viele Probleme und musst die dann irgendwie auflösen und hast es dann so drauf. Deswegen, also meine Mutter hat uns sehr wirklich behütet, aber mein Vater war da ein bisschen, die raue Seite, die einem mitgegeben wurde, ja.
Da haben wir auch ein verbindendes Element. Du weißt ja, du kennst ja die Geschichte von meinem Vater, dass er starb, als ich 6 war und ja, blieb mir ja
Ja.
nichts anderes übrig. Es war nicht sein Wille, aber das Leben hat es eben so geformt. Aber trotzdem zurück zu deiner Rita. Ich will auf was anderes hinaus noch. Also Kindheit, dann gab es die Phasen, da warst du in Serbien, deine Eltern hier, dann haben die sich hier getrennt, dann kamst du zurück, dann musstest du dich neu justieren in München. Dann hast du all die Dinge gelernt, die du jetzt gerade gelernt hast, so wie du es gerade erzählt hast. Dann kam irgendwann dieser Ruf zum Abenteuer, nennt man das in der Heldenreise, dass du gesagt hast, okay, ich merke irgendwie, ich möchte das auf dieser Bühne. Hast du ja auch vorhin sehr schön beschrieben. Dann kamen die verschiedenen Karriereschritte, dann kamen die verschiedenen Ausbildungen und so weiter. Und jetzt sitzen wir heute hier. Und meine Frage, die ich noch at all habe, wenn wir um alles das eine Klammer machen, um das Leben des Bane Katic bis heute. Wie würdest du den Satz vervollständigen, alleine sein ist für mich?
Alleine sein ist für mich Zeit, mich selber auszupacken. Im Sinne von, wenn man alleine ist und mit seinen Gedanken alleine, dann kann man sich gut sortieren. Das ist, was ich kurz vorher über den Morgen erzählt habe. Aber es gibt diesen Spruch, wenn du in der Gruppe verreist, lernst du das Land kennen, wenn du alleine verreist, lernst du dich kennen. Und ich glaube, das ist das Alleinesein. Tiefer zu dir durchzudringen und besser dich zu verstehen und auch Dinge in Ordnung zu bringen, also dass sie gut sortiert sind in dir, dass du es verstehst. Deswegen ist Alleinesein für mich Klarheit zu kriegen. Siehst du das, was du
Was
meinst?
ich noch.
Ja?
Ja, passt sehr gut. Eine Frage habe ich noch zur Vita. Da steht irgendwo in meiner Vorbereitung steht Hypnose-Coach oder
Ja.
Hypnose-Ausbildung. Magst du dazu noch was erzählen? Wie kam es dazu und was kannst du oder was machst du damit?
Also, es kam dazu, ich bin irgendwie über YouTube auf das Thema gestoßen und dann habe ich festgestellt, was man damit kann. Es ist ein sehr schönes Werkzeug, welches ins Unterbewusstsein von Menschen geht und Dinge lösen kann. Und jede Angst von uns ist ja meistens gelernt. Du wirst ja mit keiner Angst geboren, sondern du lernst, dass irgendwie eine Spinne gefährlich ist und dass du vor Hunden Angst hast oder vor Katzen, was auch immer, weil du irgendwann mal so einen Triggermoment hattest. Und ich fand es sehr spannend zu lernen, wie man A, das los wird, wie man B, anderen Leuten hilft, es loszuwerden und C, wie man hypnotische Sprachmuster so platziert, dass Leute einem an den Lippen kleben. Und das wiederum ist ein Werkzeug, welches ich Leuten, die mit mir arbeiten, weitergeben kann. Also ich muss denen jetzt nicht beibringen, wie man hypnotisiert, aber wenn ich dir jetzt sage, du spürst jetzt die Schwere deines Körpers auf dem Stuhl, dann ist genau jetzt deine Aufmerksamkeit da drauf. Und wenn ich jetzt sie aber umlenke auf deinen Unterarm, der auch irgendwo aufgelehnt ist, und du spürst da quasi die Fläche und auch die Temperatur, dann bist du jetzt da mit den Gedanken. Und du hast mir jetzt schon zweimal gefolgt. Und ich kann das eben in Reden machen, indem ich Leuten da folge. Und mich hat interessiert, das zu können und das anderen Leuten beizubringen. Und manchmal haben sehr viele, nicht sehr viele, aber manche Leute brauchen genau dieses Werkzeug, um Sachen loszulassen. Das wären wir beim Anfang. Ängste loslassen. Und manche können das eben durch eine Hypnose sehr, sehr gut. Also ich habe mal in einem Workshop jemanden gehabt, der hat gestottert und hat mich dann auch vorher gefragt, so, hey, meinst du, du kannst mir helfen in deinem Workshop? Und ich habe dann herausgehört, warum das dann so ist. Und er konnte dann in meinem Workshop wirklich einen Vortrag halten, der relativ flüssig vonstatten ging. Jemand anders hatte auch ein Thema, vor anderen zu reden. Und dann habe ich dann versucht herauszukriegen, woran lag das? Das hat auch eine Vaterstory gehabt und so. Und deswegen, ich kann Leuten mit diesem Werkzeug wirklich helfen, loszulassen und dabei ihnen zu helfen, wirklich in die Wandlung zu kommen und in die Kraft zu kommen und einfach glücklicher zu sein. Und genau diese Menschen sehe ich dann irgendwo und die sind wirklich befreit von etwas. Also auch da helfe ich damit. Und deswegen habe ich das irgendwie gemacht, weil das zu können und das dann anderen Leuten anzubieten und zu geben, ist dann, ich verkaufe keine Hypnose-Sessions so, ich mache das jetzt nicht. Also wenn mich privat jemand fragt, schon, aber du kannst keine Hypnose bei mir buchen. Aber wenn du mit mir arbeitest und ich stelle fest, das könnte dir helfen, dann nutze ich das und entferne oder helfe dir, diese Ängste, gewisse Ängste zu überwinden.
Okay, cool. Auf der Heldenreise gibt es immer eine ganz wichtige Komponente in jedem großen Film, in jeder Religion, in jeder Überlieferung, die wir alle kennen, egal in welchem Land, gibt es immer Mentoren. Du hast ein paar Menschen genannt, so in deiner Geschichte, Roger Rankel als Beispiel und andere. Deine Mutter, die. Ja, Mutter ist natürlich kein Mentor, aber dein Leben wesentlich mitbestimmt hat, vielleicht auch dein Vater. Aber gibt es denn so rein beruflich gesehen jetzt Mentoren oder Menschen, wo du sagst, das ist jemand, der mich irgendwann an die Hand genommen hat, der mich irgendwo hingeschubst hat und dann da stehen gelassen hat, aber der mir extrem geholfen hat damit, den du hier gerne nennen möchtest?
Also leider nicht wirklich. Ich habe mir immer, immer, immer einen Mentor gewünscht. Ich wäre auch sehr, sehr gerne ein Adept gewesen. Aber also Leute waren dann unfreiwillig meine Mentoren für gewisse Einzelthemen. Und also jemand, der mir wirklich einige Dinge mitgegeben hat, und ich glaube, er selber weiß das gar nicht, ist irgendwie Carsten Schmidt, ehemaliger Vorstand von Sky. Wir hatten ein paar Gespräche und wir haben ein paar Mal noch, also gar nicht viele, nicht irgendwie so 20 oder so, sondern vielleicht irgendwie 5, 6, wo wir auch gemeinsam spazieren gegangen sind, zum Essen gegangen sind und so weiter. Und die Dinge, die er dann so nebenbei erwähnt hat, haben mir in dem Moment irgendwie den nächsten Schritt gezeigt oder mir geholfen oder so. Und das wäre einer, genau, dann mein Freund Roger Rankel. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, er mir, ich ihm. Und ansonsten, weißt du, wenn du ohne Vater aufgewachsen bist, hast du, glaube ich, immer so dieses, du guckst immer so nach dieser einen Heldenfigur, die dir dann als Mentor dienen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch so, triff niemals deine Helden, heißt es ja. Weil du häufig dann irgendwie enttäuscht bist. Und entsprechend also ich hole mir immer Elemente raus von Leuten, die mir random begegnen. Das kann auch ein Schauspieler sein, eine Rolle, die dann etwas sagt, wo ich dann das aus dem Moment rausnehme. Es kann jemand sein, es könnte eine alte Frau im Aufzug sein, die sagt, ja, ich bin ja überhaupt froh, dass ich noch so gut laufen kann. Und dann ist das für mich Mentorship, weil ich mir dann denke, das ist interessant, ich müsste eigentlich auch viel glücklicher sein über, dass ich noch das oder das kann oder habe. Also du kannst, glaube ich, kein guter Lehrer sein, wenn du nicht selber auch vor anderen Leuten ständig lernen möchtest und lernst und diese Sachen versuchst mitzunehmen. Und deswegen versuche ich auch jedes Mal, wenn mir was passiert ist, zu übersetzen in, was kann ich daraus mitnehmen? Weil diesen schönen Spruch, wenn du glaubst zu sein, hörst du auf zu werden. Deswegen glaube ich, ist dieses demütige Annehmen und ehrlicherweise, ich will jetzt hier mich nicht quasi heiliger machen als der Papst. Ich habe das nicht immer und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Aber das ist unsere Aufgabe und ich versuche, dass mich dann diese Dinge dran. Ach so, weißt du, wer noch mein Mentor ist? Das ist unglaublich, aber meine Mentoren sind zum Beispiel meine beiden Söhne. Die kommen, also die sind 25 und 19 Aber die kommen mit gewissen Dingen. Also vielleicht liegt es das daran, dass wir sehr, sehr offene Gespräche hatten, auch schon als die Kinder waren und dass ich ihnen versucht habe, immer ganz viel beizubringen. Aber jetzt kommen die mit einer Klarheit manchmal an den Tag und mit einer Bewusstheit und mit einer Selbstverständlichkeit über Themen, die mir dann einfach sagt, hey Mensch, ja, stimmt. Und das glaube ich können oder sollten sich alle Leute mal mitnehmen, dass sehr viele junge Menschen sehr viel Wahrheit sprechen und ich glaube, diese jungen Menschen wissen das noch nicht mal, sondern wir haben doch jetzt die Weisheit und das ist ja diese Wahrheit in oder diese Worte in etwas umzuwandeln und das ist ja der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist irgendwie, wir wissen immer alles, wie es gehen sollte, aber Weisheit ist das auch wirklich anzuwenden. Also klar wissen wir, sei nicht so oder so, aber bist du das dann auch? Und Weisheit ist, du lebst danach. Und so zumindest unterscheide ich das. Und ja, meine Söhne sind auf jeden Fall Mentoren. Meine Frau ist ein super Sparringspartner. Also von daher glaube ich, die Frage kurz zu beantworten, ich habe ganz viele in meinem Umfeld, leider nicht diesen einen gehabt, zu dem du dich dann einfach über mehrere Monate oder Jahre hinweg hinwendest und sagst, hey, wie ist denn das? Ja, das blieb mir verwehrt bisher.
Ich glaube, bei dir würde ich auch noch dazu zählen, den Alchemisten. Ja, weil das fand ich sehr schön, was du da fürs Leben gelernt hast aus dem Buch und wie du da dein Fazit gezogen hast. Das habe ich mir vorhin schon notiert, dass sozusagen dieses Buch, weil du hast völlig recht, das muss auch nicht immer ein Mensch sein. Übrigens, was Menschen mir dann auch oft sagen, wenn ich zum Vorgespräch habe oder generell auch nachher sagen die, ja, ich hatte da gar keinen Älteren, der jetzt irgendwie als Mentor so mir in Erinnerung geblieben ist. Also ich finde es mega schön, auch mal zu sagen, wieso muss ein Mentor immer älter sein? Natürlich hat er per se mehr Weisheit, Lebensweisheit, mehr Erfahrung, mehr Vita hinter sich. Aber warum sollen nicht auch wir beide junge Menschen fragen, ob sie unser Mentor sein sollen? Könnte sein. Ich kann bestimmt
Also,
viel lernen
du
von
musst sie
denen.
gar nicht. Ich glaube, sie zu fragen, das wäre, würde überfordert, sondern sie einfach als solche anzunehmen. Und zu diesem Alchemisten, ich wurde ein paar Mal in meinem Leben daran erinnert und es wurde mir gezeigt. Ich kann mich erinnern, als ich so am Anfang stand meiner Karriere und ich habe dann versucht, mich überall hin zu bewerben und dann machst du dann so Showreels und verschickst sie dann durch ganz Deutschland. Und dann las ich irgendwann mal in irgendeiner Zeitung, dass irgendein Entscheider bei öffentlich-rechtlichem Rundfunk in München in der Nähe der Leopoldstraße wohnt. Und guess what? Ich habe bei meiner Mama gewohnt und das war auch in der Nähe der Leopoldstraße. Da dachte ich mir, was? Der war in 500 Meter Reichweite. Also ich glaube es ja nicht. Der, den ich eigentlich gebraucht hätte. Und so ist es eben für ganz, ganz viele Dinge. Das, was wir brauchen, ist schon da. Wir sehen es nur nicht. Und diesen Schleier zu entfernen und sich selber mal zu gucken, so, hey, wo könnte denn das sein? Und ich garantiere jeder Hörerin, jedem Hörer, alles das, was du denkst zu brauchen jetzt, ist schon irgendwie in deinem Umfeld. Und vielleicht ist es dieser Podcast oder Wolfgang mit seinen anderen Podcasts oder was auch immer, was im Prinzip schon in deiner Reichweite ist, wo wir einfach nur irgendwie ein bisschen in die Handlung kommen müssen. Aber ich glaube, es ist schon da. Und bei diesem Buch der Alchemist, und jetzt werde ich es komplett, er war auf dieser Suche und er macht diese ganz große Reise. Und der geht, wird Glasverkäufer und am Ende landet er an seinem Ursprungsort, wo das eben ist. Und ich finde das so bezeichnend und deswegen glaube ich, dass wir schon mit allem ausgestattet sind. Die Frage ist, können wir es erkennen und können wir es sehen? Genauso wie wir Männer im Kühlschrank nicht sehen können, dass die Milch da steht und dann fragen wir, wo ist die Milch? Und dann sagt irgendwie die Frau, die ist doch hier vor deiner Nase. Und genauso glaube ich, ist es auch mit den Dingen, die wir im Leben gerade brauchen.
Schön, Banne. Ich habe so viele Fragen nicht gestellt, die ich hier habe, und das ist ganz wundervoll, weil das Gespräch sehr fließend ist und war bis hierhin. Trotzdem habe ich noch eine in meiner sozusagen in meiner redaktionellen Planung, die ich immer gerne zum Schluss stelle. Wo ist Banne 2030? Wie sieht die Vision Banne Katic aus? Was sind die Ziele? Was sind die Wünsche? Gehen wir mal davon aus, dass es mit dem Lottogewinn über 584 Millionen jetzt nicht klappt, sondern ganz normal weitergeht. Was macht Bahne in 5 Jahren?
In 5 Jahren hat Bahne ganz wenige Kunden, vielleicht so zwei oder so im Jahr, zwei oder drei. Und hilft nur so zwei oder drei Menschen irgendwie einer, die irgendwie besonders sind für ihn. Das mit dem Public Speaking ist dann für mich, oder dem Public Speaking Coaching ist dann für mich in der Form, dass ich es mache, passé. Vielleicht machen es gewisse Leute, die bei mir irgendwie in der Ausbildung waren. Und hat ein paar andere Projekte, arbeitet vielleicht so, naja, arbeitet klingt immer nach ich muss, sondern mein Tag sieht dann so aus, ich stehe auf, mache irgendwie ein, zwei Stunden Mails und dann ist irgendwas gerade dran und ich habe zwei, drei so Herzensprojekte, die vielleicht auch komplett verschieden gelagert sind. Genau, und ist vielleicht Großvater dann, weil mein Sohn ist ja dann 30, der Ältere, vielleicht hat er dann schon irgendwie ein Kind. Also so ein bisschen das Leben von jemandem, der so ein bisschen einfach ich finde immer ganz toll so Leute, die sagen, sie leiten so eine Art Family Office. Aber nicht, weil die viel Geld haben, sondern weil die sich so um ihre eigenen Belange kümmern. Und ich finde, sich um seine eigenen Belange zu kümmern, ist so eine tolle Sache. Ich finde, du bist so einer, Wolfgang. Du machst ja deinen Job nicht, weil du jetzt versuchst, Umsatz zu machen und dann die nächste Miete zahlen zu können, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, du machst es, weil es so dein eigenes Ding ist, so sich um deine Belange zu kümmern. Du findest Storytelling gut, du findest Menschen helfen gut, du findest das Thema Marketing bist du zu Hause. Und sich nur noch um diese eigenen Belange zu kümmern, ohne die Aussicht auf, wie muss die nächste Marketingkampagne aussehen, und Betonung liegt auf muss, wie muss dies, wie muss das, also dass nichts mehr muss, sondern dass alles nur noch so ein leichter Flow ist von Dingen, die sich anfühlen wie dieser Wind am Meer, den du im Gesicht spürst.
Cool, ja. Lass ich mal so stehen mit dem Hinweis, dass ich dir eine Klage androhe, wenn du irgendwann anfängst, in Afrika Medikamente auszufliegen. Und ich sag dir auch warum, ja.
Ja, warum?
Weil ich finde, ich würde dich dann auf doppelte unterlassene Hilfeleistung verklagen. Weil ob es zwei Kunden sind oder 200 im Jahr, die du stärker und besser machst, ist mir egal. Aber ich merke das ja bei den Menschen. Ich kenne ja viele von denen, die bei dir waren. Das ist deine Aufgabe und das ist deine Verpflichtung, finde ich. Also ohne es zu übertreiben. Jetzt natürlich ist es natürlich ein humoristisches Smiley dran an der Aussage, aber das solltest du dir bewusst werden, dass du Menschen sehr weiterhilfst als Mentor. Natürlich in deinem Job, du machst das für Geld, das ist völlig korrekt und in Ordnung, aber du hilfst denen menschlich sehr viel weiter. Deswegen auch für euch, ihr Lieben, wenn ihr euch einfach als Mensch weiterentwickeln wollt, geht mal auf Bahne zu, das kann euch da nur weiterbringen. Und ich habe überhaupt gar keine Pitch-Ambition, das wissen die Menschen auch, die den Podcast hören. Hier geht es nicht darum zu sagen, bucht das Paket oder das Paket. Bringt euch mal mit Bahne in Kontakt und ihr werdet spüren, was ich euch damit sagen will. Also insofern doppelte unterlassene Hilfeleistung, einmal aus der Sicht der Coaches, die du dann nicht mehr coachen würdest, und zum Zweiten aus deiner eigenen Sicht, weil ich finde, du darfst auch noch viel lernen und das erlaube ich mir, weil ich älter bin als du, zu sagen. Und
Gut, dass du.
erstaunlicherweise die Menschen, die ich so als authentisch wahrnehme, als stark, als sensitiv, als empathisch, und die lade ich mir ja auch in den Podcast ein, weil das matcht mit meinen Wünschen und Gefühlen. Die sagen, die machen sehr häufig etwas, was ich dann in dem Moment nicht verstehe. Das ist auch bei dir so. Die relativieren sehr häufig. Und ich finde, du darfst noch lernen, weniger zu relativieren. Also du sagst Dinge wie, ich bin dann da und da hingekommen. Also nicht, dass das jetzt für wichtig war oder für eine tolle Geschichte, sondern so. Nimm es einfach hin. So wie du hast in deinem, damit die Leute einfach mal sehen, wie du Menschen weiterentwickelst. Bringe ich jetzt ein Beispiel, war gar nicht geplant, fällt mir aber gerade ein. Wir hatten eine Coaching-Session. Und du hast zu mir gesagt, mein Opener wäre gewesen, das hier ist ein Bild von meiner Familie, da vorne der kleine Typ bin ich. Ja, weiß ich, heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, dass ich mal als Sechsjähriger so ausgesehen habe, aber dahinter mein Vater, meine Mutter, meine Schwester. Da hast du hinterher gesagt, Wolfgang, warum relativierst du das? Lass das einfach weg. Das ist keine Information, die irgendjemand interessiert. Du bist dieser kleine Junge. Und lass das einfach wirken. Und das spiele ich jetzt zu dir zurück, diesen Ball in bester
Ja,
Absicht und sage,
ich kann es aber
Wahnsinn.
tatsächlich erklären.
Gerne, ja.
Ich kann es erklären. Also, wenn du auf der Bühne stehst, dann ist jedem bewusst, dass du jetzt hier nicht nur der Wolfgang Jung bist, aber du hast auch eine Funktion. Die Funktion ist der Sprecher und es ist quasi eine Art Stück. Die Sache ist aber die, wenn wir in unserem privaten Umfeld sind, und das ist Privat, warum? Weil Leute, die dir jetzt zuhören, sind im Auto, zu Hause oder wo auch immer und sind für sich. Das ist kein Business-Kontext. Das heißt, die hören dir nicht als Rolle zu, sondern als Mensch. Und ich muss leider sagen, dass wir hier in Deutschland dazu neigen, schnell mal in Schubladen zu fallen. Das heißt, das, was ich hier relativiere, das mache ich aus Selbstschutz, weil Leute, die wir lassen uns leicht durch etwas triggern und das könnte sein, wenn jemand sagt, ich habe ein ganz dickes Auto. Die, die sich jetzt getriggert fühlen, ich habe kein dickes Auto, aber die, die sich jetzt getriggert fühlen, die haben ja ein Thema mit Geld. Oder jemand sagt, ich habe jetzt die 15. Rolex gekauft und so. Und damit ich in Kontakt komme, auch mit den Leuten, die noch diese eigenen Trigger haben, aber gleichzeitig auch den Weg zu mir finden wollen, muss ich versuchen, sie so wenig wie möglich zu triggern, damit sie mit mir in Kontakt treten und damit wir vielleicht gewisse Dinge von ihnen loswerden können, damit sie noch eher die Version werden, weil ich mache ja Leute nicht besser, ich führe sie nur zu sich selbst zurück. Ja, und das ist im Prinzip, was ich und wenn ich etwas relativiere, ist einfach nur, dass ich weniger Triggerpunkte setze. Ich könnte auch komplett polarisieren, wie die Baulix und so weiter, und dann sagen, ist mir ganz egal, was Leute denken und so. Aber ich glaube, dass wir, also in Amerika würde ich auch anders denken, aber leider in Deutschland sind wir so zersetzt manchmal mit Dingen, die gar nichts mit dem anderen zu tun hat. Warum verbirgt ein Günther Jauch, dass ihm halb Potsdam gehört? Und warum macht er einen auf jemand, der im Baumarkt geht und nach Türklinken sucht und so weiter? Weil wir leider in Deutschland Menschen sind, die Heldentum nicht zulassen. Jetzt sind wir wieder bei deinem Thema. Warum wurde ein Michael Ballack zerrissen in Deutschland, aber sobald er raus war, war er der deutsche Held? Warum wurde ein Michael Schumacher zerrissen in Deutschland, aber als er bei Ferrari war, war er der große Deutsche? Wir lassen in Deutschland kein Heldentum zu. Wir möchten, dass wir alle gleich sind. Und das ist leider ein deutsches Problem. So, jemand darf nicht gleich sein, wenn er sich auf die Bühne stellt. Dann darf er groß sein, dann darf er der Held sein, dann darf er spielen, weil das ist ja okay. Aber in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis und so weiter, in meinem Freundeskreis, sollten die Leute idealerweise so sein wie ich und nicht besser. Und das ist ein deutsches Problem. Und
Okay,
deswegen.
also hast du das methodisch und didktisch sozusagen bewusst eingesetzt,
Naja,
damit ich dich herausfinden
ich versuche,
kann.
weil die Sache ist, mir wurde früher, weißt du, was das meiste mir gesagt wurde, als ich versucht habe, Moderator zu werden von meiner Agentin, die sagte zu mir, Bahne, du polarisierst zu sehr. Wenn dich Leute hören oder wenn du mit Leuten sprichst, dann polarisierst du und dann irgendwie gehst du halt anderen Leuten, verzeih von meinem Französisch, auf den Sack. Und dann habe ich festgestellt, oh, okay, also um dann die Chance zu kriegen, überhaupt, dass die Leute in mich reinschauen und versuchen, mich zu verstehen, muss ich versuchen, mich zurückzunehmen, also quasi meine 60, 70% zu geben, damit die dann, weil wir tun ganz gerne dann Leute abstempeln. Der ist so, der ist so, der ist so, der ist so. Und das ist leider auch hier in unseren Kreisen so. Statt einfach zu sagen, warte mal ganz kurz, vielleicht ist er ja auch dies und das. Und deswegen, wenn Leute dann mal geschafft haben, in Anführungsstrichen, und irgendwie über jeden Zweifel erhaben sind, können sie auf einmal alle blöden Witze reißen, alle Kommentare bringen, weil jeder sagt, der meint es ja nicht so. Und das ist das Problem. Und deswegen muss ich manchmal Dinge relativieren, um nicht bei Leuten zu triggern, weil ich einfach will, dass sie mit mir in Berührung kommen und dass sie dann einfach sehen, dass ich tatsächlich mit all dem, mit denen ich arbeite, wirklich wohlwollend bin. Ich kann auch mit Leuten nicht arbeiten, wo ich nicht wohlwollend bin. Also ich habe ein Problem damit, jedermanns Trainer und Coach zu sein, weil ich nicht jeden mag. Es ist einfach so, ich mag nicht jeden. Und
Das kann ich
wenn
aber
ich
sehr gut
feststelle,
nachvollziehen, ja.
genau, und wenn ich feststelle, ich mag dich nicht, dann werde ich nicht sein bester Berater sein. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich einfach Dinge nicht sehe, was mir auch egal ist, ja. Und deswegen muss ich die Leute, mit denen ich arbeite, mögen. Und damit sie mit mir in Kontakt treten, muss ich gewisse Sachen runterreißen und dann ist auch quasi dieses Relativieren und etwas kleiner machen als ist, weil ich hätte ja auch noch fünf andere Dinge erzählen können heute von mir, die dann total. Ich habe vor 2 Wochen habe ich zwei Damen kennengelernt und einen jungen Mann und dann haben wir so ein bisschen erzählt und dann haben die mir zurückgespielt, ja, du sagst, du warst in Amerika. Und dann sage ich, ja, und? Und dann war das so, ja, das klingt so ein bisschen wie braggen. Sag ich, na, ich habe nicht gebraggt, ich war halt in Amerika. Aber ich habe auch noch andere Dinge gemacht. Ich hab auch noch andere Dinge beruflich gemacht, die ich jetzt nicht erwähne, weil man dann sagt, was, das kann ja gar nicht sein, in so wenig Jahren, so viel. Ja, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viele Failures gehabt und ein paar Wins und die erwähne ich, das kommt dann erst zutage, wenn mich Leute dann näher kennen. Weil selbst das schon, dass ich der einzige Moderator war in Europa, der in zwei Ländern die Eurovision moderiert hat, sticke ich ja auch nicht raus. Aber es war so und es gibt halt keinen zweiten. Und dass ich früher jemand war, der komplett gestottert hat und jetzt heute Leuten das Sprechen beibringt, das ist ja auch paradox, aber das ist auch die Wahrheit. Und noch ein paar andere Dinge. Deswegen, ich neige dazu, sehr lange zu antworten, aber tatsächlich. Ich versuche, dass die Leute sich so wenig wie möglich getriggert fühlen, damit sie mit mir in Berührung kommen, wenn sie fühlen, es ruft sie und ich könnte ihnen helfen, weiterzukommen. Und deswegen relativiere ich den
Erstens, ich
Mann.
mag lange Antworten, sehr gerne, gute Geschichten. Zweitens, ihr Lieben da draußen, ihr habt es gemerkt, Barne ist durch und durch Profi, das merkt ihr. Ja? Also er wird in euren Coachings, falls ihr zusammenkommt, nichts machen, ohne irgendeinen Hintergrund zu haben. Unfassbar. Ich denke dann manchmal so live, wenn ich ihn erlebe oder wenn ich das so mitbekomme, dann denke ich mir so, wie macht man das alles gleichzeitig im Gehirn? Aber egal, ist eine andere Frage. Mein Lieber, wir sehen jetzt die Ziellinie. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Erste
Ja.
Frage: Hast du eine Frage nicht beantwortet? Habe ich eine Frage nicht gestellt, die du gerne beantworten wolltest?
Die ich gerne beantworten wollte, nee, gerne nicht. Ich rede, also ich habe immer das Gefühl, egal wie kurz oder lang so Gespräche dauern, dass man am Ende nicht alles gesagt hat. Ich höre häufig die Frage so, warum machst du, was du machst? Das hast du nicht gestellt, finde ich ganz gut, weil da gibt es natürlich so Marketing-Antworten, es gibt dann echte Antworten und ich glaube, nee, du hast keine Frage ausgelassen. Ich glaube, dass die Leute vergessen, dass es A, keine Möglichkeit gibt, nicht zu kommunizieren und B, dass die meisten Leute durch Kommunikation handeln. Also wir sind ja, die meisten von uns sind keine irgendwie Bäcker oder Leute, die auf dem Feld arbeiten und uns, sondern die meisten sind einfach Leute, die durch Kommunikation handeln, ob das jetzt per E-Mail ist oder. Und die höchste Form der Kommunikation ist wirklich das zu Menschen oder zu einem Mensch reden. Und ich frage mich manchmal, wenn Leute so nach Antworten suchen oder warum etwas nicht funktioniert oder wie etwas besser funktionieren könnte, ist es tatsächlich, wenn sie verändern, was der andere sieht und hört und fühlt. Und das ist eine Sache, was er fühlt durch Storytelling, aber es ist andere Sache auch, wie ich mich platziere. Und dass die Leute so billigend in Kauf nehmen, dass die Dinge so sind und in Stein gemeißelt, das ist wie wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehen würde, obwohl ich besser aussehen will, weil ich mir denke, naja, ich kann nichts tun. Und man kann auch bei Kommunikation und bei Wirkung was tun und eben nach innen schauen, aber eben auch an diesen Werkzeugen schleifen. Das ist eine Sache, die ich gerne loswerden würde. Dass sich die Leute da ermutigen, es muss gar nicht mit mir sein, es muss aber generell dran sein, an sich weiter dran zu bleiben. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte und ich mache sie sehr, sehr kurz, einfach nur, weil wir hier brief sein wollen. Kennst du die Reise zum Nordpol? Das Wettrennen zum Nordpol kennen viele.
Ja,
Also es
von
war
Scott
irgendwie
und Amundsen, meinst du?
ganz genau. Ach, das hast du,
Ja,
glaube ich, selber
ja.
schon. Was ich so beeindruckend an dieser Geschichte finde, ist, also für die Leute, die es nicht kennen, es gab, ich glaube, Norweger und Engländer, die haben sich die Reise, die haben einen Wettlauf da gemacht und am Ende hat der Norweger gewonnen. Aber was ich daran interessant finde, ist die Strategie, die die beiden hatten. Der Engländer hatte die Strategie, jeden Tag so weit zu gehen, soweit es geht. Und der Norweger, Amundsen, der hatte die Strategie, jeden Tag 20 Meilen. Und es gab sogar die Geschichte, dass am vorletzten Tag sie nur noch irgendwie 50 Meilen hatten und seine Mannschaft bat ihn, komm, lass uns gehen, wir können doch in der Wende. Nein, wir gehen 20 Meilen und dann gehen wir weiter. Und das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, weil es ist nicht, was wir heute, die 50 Kilometer, die wir heute laufen oder die 70 Kilometer, die wir morgen laufen, sondern schaffen wir es, jeden Tag ein bisschen was zu machen, diese Konsistenz. Und wenn ich am Sonntag siebenmal meine Zähne putze, macht das nicht das weg, dass ich sie Montag bis Samstag nicht geputzt habe, wenn ich nicht jeden Tag die Dinge mache, die wichtig sind. Und diese Dinge, die gehören auch quasi zwischenmenschlich. Habe ich heute genug getan, um ein guter Partner, Vater, Bruder, Chef zu sein, Mitarbeiter? Habe ich genug für meine Gesundheit getan? Habe ich genug für meine Weiterbildung getan? Habe ich genug dafür getan für meine Kommunikation? Habe ich also all diese Dinge. Und diese 20 Meilen, die damals der Amazon gemacht hat, wo sind die in unserem Leben? Mache ich die 20 Meilen und welche sind es überhaupt? Und mache ich sie regelmäßig, um weiterzukommen? Weil das am Ende bringt diese Konsistenz, nicht nur mich als Einzelne, sondern auch Organisationen am Ende an das Ziel, wenn es denn überhaupt eins gibt. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dran zu bleiben. In welchen Dingen möchte ich konsistent sein? Welche Dinge möchte ich weitermachen? Und da glaube ich, ist Kommunikation und an sich selber zu arbeiten eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn so nehmen uns am Ende Leute wahr. Und wie du merkst, die Leute, die uns jetzt nicht sehen, die hören ja nur meine Stimme. Die hören nur die Stimmfarbe, die hören dieses Gefühl. Und ich möchte jeden ermutigen, für sich das zu machen, denn es ändert ganz viel für jeden, wenn er das kann.
Mega. Zu Scott und Amundsen könnte ich auch noch viel erzählen. Das ist auch eine der Geschichten, die mich geprägt hat, weil, ja, die haben ja teilweise Tagebuch geführt, deswegen konnte man sehr genau auch alles rekonstruieren, weil ja leider nicht alle Leben zurückkamen. Egal, ist eine andere Geschichte. Meine letzte Frage, mein lieber Barne, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich so hinter die Kulissen mal schauen durfte mit meinen Hörern hier und Hörerinnen. Das war faszinierend, das wusste ich aber vorher schon. Die letzte Frage, die ich noch habe: Hast du einen Gast, einen Menschen, wo den du im Kopf hast, wo du sagst, spannende Vita? Also, das ist so das Kriterium bei mir. Es gibt irgendwie Menschen, die nicht so Mainstream sind, und das ist gar nichts gegen den Mainstream-Menschen, aber es ist natürlich interessant zu hören, wenn Menschen irgendwie ein paar Hakenschläge gemacht haben in ihrem Leben an Abbiegungen. Gibt es irgendeinen Menschen, von dem du sagst, den könntest du mal einladen? Das ist echt eine interessante Vita.
Boah, ich glaube, ich müsste jetzt nachdenken. Ich habe theoretisch mehrere, die ich kenne. Also es gibt mehrere tatsächlich. Das wäre wahrscheinlich eine Liste von fünf, sechs.
Dann nimm mal die Top 2, die dir jetzt einfallen, spontan.
Der spannenden Vita, die ich persönlich kenne.
Ja, von denen du sagst, die wäre eine Bereicherung für diese Sendung.
Also, ich glaube, eine sehr, sehr spannende Vita hat tatsächlich Roger.
Roger Wankel.
Yes. Dann. Aber das sind Leute, die stehen nicht so in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob die den Podcast besuchen würden. Ich finde eine sehr, sehr spannende Vita. Christoph Sedlmayr von Du. Ja, das ist genau. Christoph Sedlmayr von Du hat. Und es ist, ich finde, je mehr man mit ihm redet und mehr man so ein bisschen aufdeckt, desto spannender wird es, weil er am Anfang einfach nur so, ja, ich leite hier nur ein Unternehmen und so, egal, alles gar nicht so. Er wird total so under promise. Aber dann, wenn du so ein bisschen guckst, so, wo kommt er her, was hat er gemacht, wo war er, welche Projekte hat er gemacht und so, dann. Also ich bin mit dem auch sehr nah, also wir kennen uns gut, wir arbeiten auch manchmal noch zusammen und sehr spannend mit ihm zu reden. Also das wäre eine sehr spannende Persönlichkeit, finde ich.
Ja, dann danke ich dir herzlich für die
Von denen,
Empfehlung. Ich habe
ich
jetzt
glaube,
gerade.
dass du sie nicht kennst. Also es gibt natürlich
Ja.
Leute, die wir beide kennen, aber die kennst du schon, also muss ich ja die nicht erwähnen.
Ja, aber auch die hätte ich genommen. Es kann, also ich habe da gar keine anderen Kriterien, als dass es eine gute Vita gibt, über die man sich interessant unterhalten kann und die Menschen draußen ein bisschen was lernen können auch. Und ich meine, heute war ja so unfassbar viel drin, da musst du normalerweise drei Selbstfindungsbücher lesen oder keine Ahnung, was für Sitzungen machen, um das alles an Weisheit zu generieren oder zu aufzunehmen, was wir heute hier besprochen haben, was du alles gesagt hast. Also vielen Dank dafür. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, egal wie prominent die Menschen sind, wenn ich sozusagen in der Anfrage für den Podcast denen sage, du wurdest von dem und dem empfohlen, dann ist die Bereitschaft, ja zu sagen, deutlich höher. Also ich habe ehrlicherweise, und das ist die Wahrheit, kaum Absagen für den Podcast bisher bekommen. Ich glaube eine, wenn ich mich erinnere. Ja. von einem Gast, aber weil, mit einer guten Begründung auch. Aber jetzt zum Beispiel habe ich Philipp Westermeier gefragt von OMR, der ja schon einen relativ großen Standard hat in Deutschland, auch eine Sichtbarkeit, eine Reichweite. Und der wurde mir empfohlen vom lieben Markus Kellermann in einer der letzten Sendungen, weil der ihn privat kennt und der Philipp hat sofort gesagt, machen wir natürlich nach OMR irgendwann im Herbst oder so. Aber ich finde es total spannend, mich da so entlang zu hangeln an interessanten Menschen. Und dann sind das zwei Namen, die ganz sicher auf meine Liste wandern.
Insofern, also es gibt, wenn du so jetzt sagst, gibt es noch einen. Und zwar, der heißt Martin. Martin, Moment mal ganz kurz.
Für die Audience, er guckt jetzt im Handy nach, wie der Nachname ist.
Ganz genau, Martin. Warte ganz kurz, ich muss ganz kurz in die Dings gehen. Martin Plöckel.
Martin Plöckel oder Blöckel?
Also Paula Ludwig, Ökonom, Cäsar Kaufmann Ludwig.
Plöckel. Okay, und er ist interessant, weil?
Gründer im Ruhestand. Ist jemand, der hat gegründet, der hat dann verkauft. Ich kam drauf, weil du gesagt hast, Philipp Westermann, die kennen sich auch. Und ich habe ihn kennengelernt vor einem Monat oder zwei und habe dann so ein bisschen Background-Informationen bekommen. Und ich fand ihn spannend, weil, wie gesagt, er diesen Erfolg eingefahren hat, den ganz viele Gründer ja haben wollen und Unternehmen gut verkauft hat. Und wenn ich gut meine, meine ich sehr gut. Und dann durch ein paar Dinge gegangen sind, ist, also ja, ich glaube, das wäre gut.
Okay, dann habe ich drei Namen für meine Liste. Dann danke ich dir ganz herzlich, mein lieber Barner. Dann sind wir durch. Für heute, vielleicht noch nicht
für immer. Ich danke und ganz liebe Grüße gehen raus an alle, die jetzt zuhören. Bleibt weiter dran. Wolfgang Jung ist wirklich jemand, der sehr inspirierend ist. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Und danke ich auch. Sag herzliche Grüße nach München und auf bald. Tschüss.
Bye, bye.